when they long.
So you're making that up? No, I'm not. You can read about it in Luke chapter 6, verse 30, and multiple other verses of Scripture. You can read about borrowing and paying it back in Romans chapter 13, verse 8, where it says, owe no man anything but love, or don't continue to owe a debt, don't leave a debt unpaid. You can read about it in Matthew chapter 5, verse 26, where Jesus said that if you go to debt into court with a creditor and you don't pay it back and you go to court, God's not going to deliver you. You're going to have to pay the last penny. Scripture is unapologetically clear. In Leviticus chapter 25, verses 35 through 37, in Ezekiel chapter 18, verses 5 and 8 and 17, and numerous other scriptures, God forbids the charging of interest to anyone for anything, for any reason. And then it says, never co-sign for anything. Now that's a hard one too, isn't it? Deuteronomy 20. La segunda soy el que usted necesita. Un hombre importante que la haga sentir bonita, elegante. In Proverbs, chapter 11, verse 15, chapter 6 in Proverbs, verse 1, chapter 17 in Proverbs, verse 18. Don't co-sign. You know, my kids are no different than your kids. They wanted me to co-sign for cars and loans. No. If I've got money to give you toward purchasing it for down payments, I'll do that. But if you want to own something, you can take responsibility for it and buy it. Porque hay que casarse, simplemente digo hay que vivir el momento. Muchas aventuras sin arrepentimiento. Money toward a down payment. And she found out Toyota had money toward a down payment. And she found out there was a government program they could buy into that reduced the cost for college students buying their first-time car. And she ended up getting a fantastic deal on that car. Been paying on it for 3 years now. Never missed a payment.
Ja. Ich mochte den als diesen gefallenen Engel, der mal in den 70er, 80ern große Hits hatte, sein ganzes Geld verprasst hat, auch für, glaube ich, Girls, Koks und viel Sauferei und trotzdem irgendwie ein Typ war, der, ja, es war so ein Original, wie er auch nicht mehr hergestellt wird. Die Musik war jetzt in den letzten Jahren ziemlich scheiße, das muss man sagen. Er hatte zur WM diesen Song Lass die Fahne auf dem Dach, Deutschland sein, macht mal wieder Spaß oder so, das war alles neben der Spur. Aber ich habe die Biografie von ihm als Hörbuch gelesen und das Tolle daran ist, dass er da erzählt, er liest nicht, weil er nicht lesen kann, sondern er erzählt so aus dem Bauch raus und er erzählt Geschichten, diese Geschichte mit seiner damaligen Freundin, Karin mit C. Das ist so eine richtige, ja, so ein Girl gewesen, die ihm den Verstand geraubt hat und wo er dann auch in die Psychiatrie musste. Eine Geschichte, die vielleicht viele nachvollziehen können, die auch schon mal eine toxische, schwierige Beziehung hatten. Er erzählt das so wahnsinnig gut und so toll und ich finde dieses Hörbuch faszinierend und seine Frauenanmache, er hat sich ja immer Blumensamen gekauft im Blumenhaus und hat da seine Nummer draufgeschrieben und hat den Frauen die Tüte gegeben und meinte, hier hast du schon mal meinen Samen. Das war auch so eine sehr spezielle, also er war ein spezieller Typ, alte Schule, aber rest in peace Gunter Gabriel, das muss man wirklich
sagen. Ich würde ganz kurz, also in ehrlicher Anteilnahme. Ja. Vielleicht die Sendung relativ früh mal ganz kurz unterbrechen. Jeder von uns wünscht sich einen Song von Gunter Gabriel und dann sind wir gleich wieder da.
Ja, das können wir gerne mal kurz machen, weil Jan, du hast auch wieder technische Probleme.
Gibt es doch nicht, kann doch nicht wahr sein.
Das liegt daran, dass du schlecht vorbereitet bist, weil du wahrscheinlich noch andere Sachen zu tun hast. Ich wünsche mir von Gunter Gabriel nicht Lass die Fahne auf dem Dach, sondern du wünschst dir wahrscheinlich, Herr Boss, ich brauche mehr Geld, oder?
Ja, also wenn schon, denn schon. Ich bin der Mann für die Hits.
Ich wünsche mir einen Song, den hat er geschrieben für Juliane Werding und der heißt Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Das war in den 80ern ein großer Hit. Übrigens wusstest du auch, Gunter Gabriel hat die HSV-Hymne geschrieben. Wer wird deutscher Meister? Da, HSV. Der hat wahnsinnig viele Hits geschrieben, auch für andere Künstler. Und dann hat er sich leider von seinem Verleger und seinem Produzenten getrennt und damit ging leider die große Miserie los. Hat ein paar Fehlentscheidungen gemacht. Mann, ey, das hat mich mehr getroffen als der Tod von Helmut Kohl letzte Woche.
Ja. Über den wir gleich auch nochmal ausführlich reden mit unserem Gast. Und wir können ruhig schon sagen, wer es ist heute,
ja,
oder?
Ja, wir können ihn mal kurz vorstellen. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ali Ast ist heute hier.
Servus.
Servus, Ali. Du bist ganz entspannt, wartest mit mir 90 Minuten jetzt schon hier, ne?
Halt doch mal die Fresse, Olli, ehrlich.
Na klar.
Ja, und wir haben heute vor, mit dir ein bisschen zu quatschen, natürlich auch über deine Zukunft. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich bin großer Fan. Die Geschichte kennen die meisten Hörer unserer Sendung, wie ich deine Musik kennengelernt habe. Das ist eine sehr witzige Geschichte. Erzähle ich gleich alles. Jetzt erstmal kurz auf die Playlist gehen, zweimal Gunter Gabriel hören. Und dann sind wir hier mit unserem Gast Ali Ast. Hast du Bock?
Na sichi.
Yeah.
Bis gleich.
Und wenn ich merke, dass das Gerät überhaupt nicht bremst, was natürlich auch sehr häufig vorkommt, dann lasse ich die Finger davon, dann weiß ich, aha, das ist ein Kämpfer, da stehe ich 3-4 Stunden, bis ich ihn ausmiste, das ist mir einfach zu lang, das lohnt sich nicht. Im Grunde stehe ich an so einem Gerät 1 Stunde, dann muss er ausgemistet sein. Das heißt, dann müssen die 5 und 2 raus sein, die Magen angezapft, dann ist Ende.
Fest und flauschig in der 90 Minuten zu spät Version diese Woche präsentiert von mir. Letzte Woche und die letzten. Also ich habe mir vorgenommen, ja, das ja. Wie heute mache ich das jetzt einfach die nächsten 2 Jahre und dann irgendwann kommst du wieder zu spät, okay?
Finde ich nicht so gut, Jan. Weil du jetzt gerade schon wieder darauf hinleiten willst, dass ich hier immer zu spät komme.
Du bist Nein, du kommst immer zu spät.
Ja, aber du sitzt zu Hause hier mit der Virtuellbrille und der Penispumpe umgeschnallt und wartest, bis die Sendung losgeht. Und ich muss immer einen weiten Weg auf mich nehmen. Ich bin ja gerade umgezogen. Weißt ja, wir haben darüber geredet, einen großen Umzug. Und jetzt, genau, haben wir heute hier tatsächlich, das Thema der Sendung heute ist Spin.
Es ist ein großer Umzug wie das Opening vom Oktoberfest.
Ist es, ja, ist das nicht mehr im, wo war es denn
Doch,
sonst?
Doch, aber es ist ein großer Umzug, der da stattfindet.
Ja, Olli, wenn Olli umzieht, dann mit Pauken und Trompeten, mit Schützenverein und mit Kapelle und so. Ollis Umzug ist wieder Karneval der Kulturen.
Ein bisschen ist es so. Nur die Ratten habe ich diesmal nicht mitgenommen. Kleine Vorgeschichte, ich hatte in meiner alten Wohnung Ratten und ich saß irgendwann auf dem Sofa und dachte, was ist denn da los? Da war unter meinem Sofa eine Ratte. Das war ein Todeskampf. Eineinhalb Stunden, die ist aus dem Klo gekommen, habe ich diese Ratte bekämpft und habe sie dann lebend aus der Wohnung rausgekriegt. Allerdings hat sie ein Bein verloren dabei, weil irgendwann sind mir die Nerven durchgebrannt. Das war wahnsinnig anstrengend.
Hat sie das Bein gebrochen oder was?
Ich glaube, ich habe es einfach abgeschlagen mit einem Besenstiel.
Komm, Olli.
Aber weißt du was? Ist eine Ratte wächst nach. Die Ratte ist das einzige Tier, wo alles nachwächst. Ali As, heute hier. Du bist einer meiner Lieblingsrapper. Das habe ich schon öfters bekundet. Und wir kennengelernt tatsächlich habe ich ja deine Musik. Ich habe für 16 Bars oder so ein anderes Ding, ich glaube 16 Bars, beim Dreieckfest, wo Jan und ich noch damals für Radio 1 gearbeitet haben, habe ich ein Interview gemacht und meinte so, was ist
Dreieckfest?
Also Dreiländerfest, wie das heißt, keine Ahnung. Es ist Vergangenheit.
Park im Gleis 3.
Geht sowieso keiner mehr hin, ist jetzt tote Asche, ist sowieso Todesfest jetzt, ist interessiert keinen mehr. Das ist auf alle Fälle so gewesen. Ich habe da gequatscht und meinte, ja, was gibt's denn Neues? Und ein Typ stand hinter dem Zaun, ein einziger. Und der ist auch noch in dem einen Video zu sehen. Ich habe mir das neulich mal angeguckt. Und der meinte, hör mal Ali As. Und normalerweise höre ich mir selten Sachen an von Leuten. Inzwischen schon, weil
von Leuten, die Sachen über den Zaun rufen.
Genau, über den Zaun rufen. Und dann habe ich Amnesia gehört und habe die Platte wirklich auch wochenlang durchgehört. Ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten. Und deswegen mussten wir dich auch mal in die Sendung einladen.
Das ist geil.
Ja, und du bist einer der unterbewertesten Hip-Hop-Künstler, Meinung nach.
Man muss schon mit Ratten leben.
Um deine Musik zu hören.
Genau, um die dann auch wirklich fühlen zu können.
Weil wir hatten letzte Woche ein Fotoshooting, Jan und ich, da haben wir auch deine Platte gehört. Und Jan ist auch ein bisschen abgegangen. So. Jan ist sehr schwer zu überzeugen von Hip-Hop. Heute das große Hip-Hop-Special. Wir wollten schon immer mal jemand hier haben. Jan ist jemand, der sehr viel aufgemischt hat in der Hip-Hop-Szene. In den letzten
Jahren. Ja, vor allem letztes Jahr, kann ich mich erinnern, da haben wir ja Lass sie tanzen zum Besten gegeben in der Sendung.
Ja,
war ganz gut eigentlich.
ZDF war das.
Genau.
Was kriegst denn du so mit eigentlich in der Hip-Hop-Szene? Also Jan kommt an, macht 2 Songs, Polizistensohn und Bullenjunge ist zurück, oder wie er hieß, und ist damit gleich 2-mal in den Charts ganz oben. Ist das Verrat am Hip-Hop? Was sagen die Leute da draußen? Das würde mich, Jan, sag mal nichts, ich will mal über dich kurz reden.
Ah, okay, gerne.
Kommt immer ganz drauf an, ob er den Song selber geschrieben hat oder von Affen hat schreiben lassen.
Ja.
Oder wahlweise sogar vielleicht von Ratten.
Ja, das würde er ja nicht so ganz, Jan,
Ganz kurz, also die Legende, dass Dendemann meine Hip-Hop-Songs geschrieben hat, ist natürlich ein absoluter eine Beleidigung Dendemann gegenüber, als auch eine Beleidigung mir gegenüber. Natürlich schreibe ich die Sachen selber.
Und würde ich jetzt auch mal schätzen, ehrlich gesagt, weil Dende hat ja immer extrem viele Doppel-, Trippel-Reime und so weiter.
Eben.
Die hätte er schon wirklich alle über Bord schmeißen müssen, sag ich mal, für Polizistensohn. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass du das selber gedichtet hast, ne?
Ja, habe ich auch, also tatsächlich selber gedichtet. Und aber die Musik natürlich nicht, beziehungsweise den Track, der ist nicht von mir, aber das wird dann zu ja klar, aber
ja,
das
ist ja mein Job. Ich alles alleine machen, ne?
Nee, also. genau.
Wie ist denn das überhaupt generell beim Hip-Hop inzwischen? Früher gab es eine Band, eine Hip-Hop-Band. Ich sag mal, die 90er gab es die Fantastischen Vier, Rödelheim, bla bla bla, so eine Band. Und da gab es immer einen DJ und auch jemand, die haben die Beats gemacht. Heute gibt es einen Rapper meistens und der hat Produzenten. Und dann wirst du beliefert mit Beats? Ist das jemand, der dir das... Und du sagst, ja, das finde ich geil, das finde ich nicht geil, das nehme ich. Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder machst du selber auch Beats?
Naja, ich bin immer beim Prozess dabei. Ich bin, glaube ich, der nervigste Mensch der Welt, wenn es darum geht, mich selber in den Produktionsprozess mit einzubringen. weil ich dann so Sachen sage, okay, es muss einerseits heroisch sein, andererseits sehr, sehr depressiv und dann aber auch wieder komplett epochal und monumental
wird auch noch
gleichzeitig. Und dann kotzen die ganzen Produzenten schon und ich lege mich dann einfach auf die Studio-Couch, penne und höre dann immer nur irgendwie, dass die Produzenten dann irgendwelche Snare-Sounds oder irgendwelche Hi-Hats raussuchen.
Und dann sagst du, mach das mal weg oder
schlaf ich ein.
Echt? Aber hast du da auch Mitbestimmungsrecht beim Beat und sagst, mach da mal die Hi-Hat weg oder mach da mal die Keyboard-Fläche weg?
Komplett. Also ich habe ja auch selber früher mal produziert. Ja. Das,
du hast einen Hit, du hast auch Hits geschrieben. Hast du nicht mal einen Hit geschrieben für jemanden? Kann man darüber reden?
Kann man nicht drüber reden, weil das alles so Ghostwriting-Zeugs war.
Okay.
Aber jetzt sind wir gerade erst kürzlich Gold gegangen mit einer eigenen Single, Lass sie tanzen, featuring Namika.
Von deiner letzten Platte.
Genau, von der letzten Platte Euphoria, die dir ja nicht ganz so gut gefallen hat, wie wir gerade in den 90 Minuten schon herausfinden konnten.
Die wir im Vorgespräch hatten. Ja, die fand ich gut.
War aber allerdings auch der zweite Teil einer Trilogie. Und
genau, die jetzt vollendet ist und die fantastisch vollendet wurde. Das muss ich sagen, ich finde die neue Platte super. Geil. Und die Sache ist aber auch so, du bist sehr fleißig. In der Zeit, in der ich jetzt eine Platte gemacht habe, 2015, hast du drei schon wieder gemacht. Ist es so, weil die Zeit hier, die biologische Uhr tickt, als Rapper musst du immer am Ball bleiben, weil irgendwann ist das vorbei oder weil du nicht was du tun hast?
Beides, ehrlich gesagt. Also so, es ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Da muss ich jetzt mal wieder ganz ekelhaften amerikanischen Künstler zitieren. Der gute, allseits bekannte und geschätzte Drake, der irgendwann mal gemeint hat, warum er dann direkt noch ein Mixtape gemacht hat, obwohl er gerade irgendwie ein Platin-Album rausgebracht hat und so weiter und so fort. Und er hat einfach gemeint, so ey, es ist gerade meine Zeit und der Einzige, der mir selber im Weg stehen würde, bin ich selber. So, ja. Ich lasse mir von niemandem irgendwie in die Parade reinfahren oder einfach so die Zeit so gut es geht nutzen, weil das ist im Endeffekt das so, ne, eine Berufung zum Beruf machen oder weißt du, Hobby zum Beruf machen und damit dann Geld verdienen, ist schon ein Luxus an sich, ne? Kann ja nicht jeder...
Kannst du davon leben? Mal so ganz dumm gefragt.
Ja, klar. Schau mich doch an.
Ja, du siehst rich aus, aber als Rapper muss man doch generell rich aussehen, oder?
Klar, fake it till you make it ist auch einer der großen Grundsätze im Rap auf jeden Fall. Mhm. Aber es hat auch ein bisschen was von selbsterfüllende Prophezeiung. Also du, wenn du jetzt die ganze Zeit nur davon erzählst, dass du jetzt mit Ratten zum Beispiel lebst oder sowas, dann irgendwann mal endest du halt dann auch mit ein paar Ratten unter der Couch oder so. Okay. Ne? Das ist halt dann... Und wenn du,
ja, aber also ich komme immer ganz gut mit dem Underdog-Image, klar. Und ich glaube, dass ich das auch bei dir sehr sympathisch fand, dass du wirklich mal nicht so eine riesige Reichweite hast, auch noch nicht, aber so ein Lieblingsrapper von vielen Leuten sind, die vor allem noch so Amnesia kennen oder deine Sachen kennen. Das voll. Ist so, ja, es ist natürlich immer schön, wenn man der Liebling ist, aber man will auch irgendwann Geld verdienen damit. Und das war auch, glaube ich, der Grund, warum die Euphoria vielleicht so ein bisschen kommerzieller ausgerichtet war auch.
Nee, also nicht nur das, es war jetzt nicht so ein bewusster Schritt, wo man gesagt hat, okay, jetzt wird abkassiert, sondern das hat sich einfach ergeben. Das war tatsächlich, ne, Amnesie, irgendwie so ein Zustand, wo du eine dunkle Phase irgendwie damit abschließt, dass du sie einfach vergisst, ja. Und darauf folgt dann einfach die Euphoria. Und wir hatten einfach Bock drauf, das zu machen. Wir waren auf Hawaii, haben die Platte auf Hawaii geschrieben und produziert, ja. Man muss dazu sagen, also so, wir haben sehr, sehr viel Hass abbekommen, als wir erzählt haben, hey, wir fliegen nach Hawaii und machen die Platte.
Weil das dann zu groß ist oder was?
Ja, irgendwie schon. Also das sind halt so Moves, sag ich mal, die man jetzt von Künstlern wie Kanye West oder sowas gewohnt ist. Jetzt nicht von irgendwelchen deutschen Feld-, Wald- und Wiesen-Rappern aus München, sag ich jetzt mal. Es war gar nicht so geil, wie alle dachten. Also es war jetzt nicht so...
Ich würde gerne mal auf Fest und Flauschig auf Hawaii machen.
Und irgendwie Blumenkränze und sowas. Sondern wir haben uns tatsächlich in unserer Naivität haben wir uns den meist verregnetsten Ort der ganzen Welt ausgesucht. Hilo auf Big Island. Wir wussten das davor nicht. Wir dachten,
ist das diese Insel? Auf Hawaii gibt es eine Insel, wo fünf Wetterzonen gleichzeitig herrschen.
Also da war eigentlich echt wirklich nur eine Wetterzone. Und das war wirklich massivster Regen.
Ist das, kannst du mal kurz sagen, weil Hawaii ist so eine Sehnsucht von mir. Ist gar nicht so geil.
Doch, es ist mega geil. Ja. Es ist mega geil. Ich versuche nur gerade den Sozialneid von mir abzuwenden.
Jan, warst du schon mal auf Hawaii, Jan?
Noch nie so weit weg. Das Weiteste, wo ich jemals war, also Los Angeles, glaube ich, das Weiteste, was ich geschafft
habe. Von da sind es nur noch, glaube ich, 5,5 Stunden. Also eigentlich in die Ecke.
Ja, ich würde gerne mal, also ich würde auch mal mit Jan gerne, weil wir sind ja jetzt ja leider schon so ein langes altes Ehepärchen, ich würde mit Jan gerne mal, so dass wir beide Rucksäcke nehmen, das bezahlt kriegen von Spotify, für eine Weltreise ein Jahr und immer...
Dezenter Einwurf.
Ja, und immer jede Sendung, also es ist ein kleiner, also nur mal, falls von Spotify Leute hören, die uns mal was Gutes tun. tun wollen. Eine Weltreise oder ein halbes Jahr, Jan und ich, immer natürlich First Class um die Welt und dann immer von aus den schönsten Hotels der Welt machen wir eine Sendung. Jan, wie wäre das für dich?
Das wäre super, Olli. Hörst du mich jetzt? Ich habe das Gefühl, dass eure Leitung immer abbricht. Und zwar immer, wenn ich was sage. Nee, ist das so ein Mobbing-Ding?
Nö. Wir hören dich jetzt gerade.
Du, ich wollte ganz kurz, weil Ali gerade über Drake und Kanye sprach und ihr gerade über die Einflüsse geredet habt, ein YouTube-Video, was ich erst gestern gesehen habe, ein ganz neues von Viceland, wo Ninja von Die Antwort über eine skurrile Begegnung mit Drake sich unterhält.
Nee, hast du das gesehen? Nicht mit Kanye, wo er irgendwo mit Basketball spielt?
Kanye und Drake und er versucht und er hat irgendwie ein Beef mit Drake und dann
wer
kommt
hat ein Beef mit Drake? Kanye?
Ninja von Die Antwort. Weißt du, Die Antwort, diese südafrikanische Band.
Ist das diese wahnsinnig attraktive Rapperin oder ist das der
nicht.
Typ?
Der Typ.
Sind die eigentlich Geschwister oder zusammen oder sind es einfach nur Geschäftspartner? Weiß man
die
nicht genau.
Die Geschwister, ne? Die zusammen sind, glaube ich. Und da sitzt er in so einem Wu-Tang-T-Shirt und erzählt davon, dass er mal bei Kanye zu Gast war. Und dann hat Kanye ihn mitgenommen zu Drake, der wohl direkt daneben wohnt. Und dann müssen die zusammen Basketball spielen. Und er hat irgendwie so ein Beef mit Drake. Und das ist ein sehr schönes YouTube-Video. The Time Kanye and Ninja of Die Antwort played Basketball at Drake's.
Oh, das muss ich mir angucken.
Klingt gut. Ich schicke dir mal den Link.
Ich bin großer Die Antwort-Fan. Ich finde die ja super. Ne?
Ich auch.
Also jedes Video von denen. Magst du die? Ich finde,
ich kenne nur ein paar Songs, ehrlich gesagt. Oder vielleicht sogar nur dieses eine Video, was so super bekannt ist.
The Ninja, Enter the Ninja, glaube ich, das war dieses. Also es ist wirklich ein Kunstprojekt, so kann man schon so Rammstein-mäßig so für diese Videos und diese ganzen Artists.
Betonung auf Ramsch.
Ramsch, ja, es ist eine große Inszenierung. Ich mag das aber ganz gerne. Und du hast noch ganz kurz, Ali hat noch ein schönes Zitat von Kanye West vorhin gesagt. Wie war das nochmal mit dem...
Also ich bin es leid, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sich zu fein sind, um 4 Uhr morgens an ihr Telefon zu gehen, wenn ich was von denen möchte.
Ja. Da ist so viel Größenwahnsinn drin. Ja.
Mir fällt gerade ein, ich habe heute einen Mietwagen zurückgegeben und beim Zurückgeben des Mietwagens hat mich der Mietwagen der Typ, der den in Empfang nimmt, zur Rede gestellt und mit mir über Xavier Naidoo gesprochen. Und er hat zum einen gesagt, ja ey, diese Nummer mit Max Giesinger, die du gemacht hast, Jan, die war super, aber du kannst nicht Xavier Naidoo Hurensohn nennen, das geht nicht. Und da habe ich den ganzen Tag drüber...
Hat er darüber nachgedacht wahrscheinlich. Jetzt fällt die Leitung gerade wieder aus. Jan gerade ist nicht da. Ich bring mal den Satz zu Ende, damit wir auf Sendung bleiben. Jan hat den ganzen Tag darüber nachgedacht, ob man Hurensohn zu jemandem sagen kann. Das ist natürlich eine sehr krasse Aussage. Es war natürlich in einem satirischen Kontext, würde ich jetzt sagen. Jetzt ist Jan wieder da. Ich habe den Satz zu Ende geführt für dich, damit wir in Sendung bleiben. Du hast gesagt...
Aber war das auch wirklich das Ende, was vorgesehen war?
Weiß ich nicht, genau. Jan, ich habe das gerade zu Ende geführt. Du hast darüber nachgedacht und meintest, aber es ist in einem satirischen Aspekt zu sehen.
Genau, und der war wirklich angefasst, und zwar deswegen nur, weil ich das Wort Hurensohn benutzt habe im Zusammenhang mit Xavier Naidoo, und das fand er wohl so krass. Mhm. Und nach meinem Verständnis ist Hurensohn eigentlich ein geläufiges Wort.
Da also zu viel im Internet rum, leider. Folgst du den falschen Leuten auf Twitter. Natürlich, da zähle ich mich nicht dazu, weil du folgst mir jetzt seit Neuestem. Und ich denke auch mal, dass du da, das ist auch ein Gewinn für dein, eine Bereicherung für dein Leben geworden.
Du hast die besten Bill Cosby GIFs aller Zeiten. Wo hast du die? Sammelst du die irgendwo? Oder ist das alles?
Hey, mein ganzer Speicher ist leider voll davon. Also so, wenn ich mal irgendwas wirklich was Ernsthaftes suche auf meinem Telefon, dann muss ich da mir die Finger wund scrollen. Aber zum Thema Hurensohn. Kommt schon so lächerlich, wenn ich das einfach also so
zum Thema
so jetzt auf der Agenda.
Themenwoche Hurensohn.
Ja, also ich versuche das Wort tatsächlich zu vermeiden, soweit es geht. Also zumindest jetzt auch so im öffentlichen Rahmen oder irgendwelche Don't hurt no feelings. Ja, das ist meine persönliche Meinung, ehrlich gesagt. Einfach, weil es eben Leute gibt, die dadurch extremst getriggert werden. Aber das ist ja im Endeffekt das, was es ja dann auch wiederum bei dir ausmacht, denke ich mal.
Aber das ist doch so ambivalent, weil, guck mal, jeder Bushido-Song zum Beispiel hat das Wort Hurensohn drin.
Und das ist halt nochmal ein Subgenre in dem Subgenre, ne?
Also ja, so. Aber das kann man als Außenstehender nicht immer so auseinanderhalten. Ich glaube, ja, dass gut, Jan, das ja, und ich glaube, ich fand auch, dass Hurensohn war vielleicht einer zu viel, weiß ich nicht, keine Ahnung, weil die sind dann immer alle gleich da, darauf haben sich alle geworfen, weil ich finde, es war eine fantastische Kritik an Xavier Naidoo, der momentan leider einfach meiner Meinung nach, obwohl ich ihn auch sehr, wir haben sehr lange in der Sendung darüber schon geredet, sehr respektabel fand. Ich finde es ja nicht, du musst dich jetzt auch nicht dazu äußern, falls du mit dem Buddy bist, nee, aber
also, er hat sich dazu gesagt, nicht... muss ich dazu sagen, ich war da schon wieder in einer anderen Zeitzone, als das war. Ich habe dann immer nur irgendwelche Schlagzeilen gesehen, aber hatte zu wenig Netzauslastung, um dann wirklich auf die Artikel mal drauf zu klicken. Deswegen ist das Ganze so ein bisschen an mir vorübergegangen. Also vielleicht könnt ihr das irgendwie so in ein, zwei Sätzen irgendwie mal zusammenfassen, dass ich da...
Ja, das können wir, glaube ich, das ist, glaube ich, schon so ein langes Thema. Oder, was ja, okay. So, und Jan hat da einen Einspieler halt gemacht, den ich sehr, sehr gut fand, aber alle haben sich dann am Ende auf das Hurensohn irgendwie, dass die Hurensöhne Mannheim. Times, so, ne? Das war halt statt, und das war halt das Ding, worüber die Leute sich so aufgeregt haben. Ansonsten war das ein fantastischer Einspieler meiner Meinung nach. Und auch eine berechtigte Kritik an der ganzen Geschichte. Weil es irgendwie, haben wir lange drüber geredet, dass sehr merkwürdig war, auf was für Veranstaltungen der geredet hat. Und auch was für komische Thesen der so in seinen Songs gerade raushaut. Jan, bist du gerade noch da? Jan ist gerade mal wieder weg. Wir haben heute leider ein paar technische Probleme. Ali, das ist
immer dann, wenn es spannend wird.
Ja, immer. Haut er ab. Das ist aber auch so eine alte
Cliffhanger.
Das ist eine alte Taktik von Jan, mit der er schon seit längerem arbeitet. Und trotzdem machen wir heute, da freue ich mich schon drauf, die großen 5 Hip-Hop-Alben. Wir haben eine Rubrik bei uns in der Sendung. Das sind die großen 5, die wir machen. Und ja, wir machen jetzt kurz eine kleine Pause. Dann machen wir hier, dann würden wir das Karl verlängern. Ich wünsche mir jetzt tatsächlich meinen Lieblingssong von der Amnesia von dir. Ein Song, von dem ich sagen kann, ich will heute auch nicht so viel lobhudeln, weil es ist immer komisch, wenn wir hier einen Gast haben, ich erzähle ihm, wie geil der ist. Aber dieser Song, für dich nicht, für mich.
Mir macht's nichts aus.
Und ich finde auch, dass das völlig gerechtfertigt ist, weil du nicht der Mega-Player im Game bist, dem sowieso alle den Arsch küssen und deine Songs verdient haben, gehört zu werden. Und
eben, und mein Arsch muss ja auch mal geküsst werden.
Dein Arsch
oder?
Muss auch mal geküsst werden. Na also. Und Sonnenmaschine, den liebe ich so dermaßen, den Song. Man könnte sagen, du bist der traurige Rapper oder der melancholische Rapper im Biss.
Ja, genau. Sad Gang. Es ist Sad Gang. All und day, every day.
Ist das eine Grundhaltung von dir oder ist das...
Also Melancholie auf jeden Fall, wobei die Songs ehrlich gesagt immer dann irgendwie so eine Hintertür haben oder besser gesagt so die Hook oder so der Refrain, ne? Da geht's dann immer auf. Also eigentlich ist das so ein bisschen das Konzept, dass man immer oder dass ich immer ausweglose Situationen eigentlich in den Strophen schilder und...
Eine Hoffnung entweder im Refrain versucht
Hoffnung
zu verbreiten.
Hoffnung im Refrain, wo es aufgeht, also auch musikalisch eben aufgeht, aber auch mit einem Denkansatz, der einen dann nochmal irgendwie vielleicht einen Notausgang gibt, so, oder ein C-Teil, der das dann irgendwie übernimmt. Ja.
Gut, und ihr könnt jetzt mal auf die Playlist gehen. Heute die kleine bisschen auseinander, desolate Sendung, weil Böhmi heute Kabelsalat hat, wieder bei sich zu Hause. Jetzt mal Sonnenmaschine hören von Amnesia. Ich pack auch noch ein paar Tracks rauf von der neuen Platte. Die ganze Platte gibt's noch nicht, die kommt jetzt erst raus, oder?
Nächsten Freitag, also am 30.
Geil, jetzt erstmal Sonnenmaschine hören, dann sind wir wieder da, auch mit dem charismatischen Böhmi.
Hoffentlich.
Yeah.
Helene Fischer, 26, Sängerin, 40 Mal Gold und Platin, geboren in Sibirien.
Hallo, ich bin Helene Fischer, ich bin 26 und Sängerin, habe 40 Millionen Mal Gold und Platin und bin geboren in Sibirien.
Helene Fischer, sie füllt inzwischen Arenen und Konzerthallen wie internationale Popstars.
Ich fülle inzwischen Konzertsäle und Arenen wie internationale Popstars.
Lampenfieber ist für die 26-Jährige kein Thema. Wäre da nur nicht die liebe Verwandtschaft.
Lampenfieber ist für mich kein Thema. Wäre da nur nicht die liebe Verwandtschaft.
Helene Fischer führt seit Jahren ein Leben aus dem Koffer. Was sie bei all ihrem Erfolg vermisst? Alltag, Einkaufen und Putzen.
Ich führe seit Jahren ein Leben aus dem Koffer. Was ich bei all meinem Erfolg vermisse, ist Alltag, Einkaufen und Putzen.
Vom Wohnzimmer in Sibirien in den Schlagerhimmel. Helenes Teenager-Traum hat sich in Rekordzeit erfüllt.
Vom sibirischen Wohnzimmer ganz nach oben in den Schlagerhimmel. Für mich hat sich ein Albtraum erfüllt.
Ja, und da sind wir wieder bei Fest und Flauschig heute. Die bedeutende 50. Sendung und wir haben mal wieder Probleme. Ich mache mal die Schafe aus hier, die nerven total ab. Ali Ass ist unser Gast. Dafür ist jemand anders abgesprungen. Jan Böhmermann. Wir haben die Leitung nicht mehr herstellen können momentan. Es herrscht gerade ein wahnsinniges Unwetter. Das Internet ist aus. Jetzt bin ich mit dir hier alleine, Ali. Komische Situation. Es ist das erste Mal, dass Jan
beklemmend,
jetzt...
Beklemmend, ehrlich
ist beklemmt,
gesagt.
Ja. Ich bin aber auch ein bisschen froh, dass er weg ist. Also ganz kurz mal, weil dann habe ich die Möglichkeit, mit dir kurz ein bisschen Nerd-Talk zu machen. Da wird die Hälfte unserer Zuhörer auch wieder denken, oh nee, nicht Nerd-Talk. Weil Jan bringt immer die politischen Aspekte noch rein und erzählt so ein paar Sachen. Das mache ich dann jetzt aber auch.
Kann ich auch machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Helmut Kohl ist gestorben.
Das ist ein sehr politischer Aspekt. Was bringt uns das für die Zukunft, dass der Helmut Kohl, bist du in der Kohl-Zeit aufgewachsen auch noch? Ja, du bist 37, glaube ich, ne? Genau, hast du gesagt. Dann hast du das auch noch voll miterlebt. War es auch in deiner Zeit so, dass man dachte, Helmut Kohl ist der unsterbliche Kanzler, es gibt gar keinen anderen?
Tatsächlich, ja. Ja, ne? Also es war einfach so als Kind, im Endeffekt auch, der hat sich ja schon angeboten, einfach für jegliche Karikaturen und so weiter und so fort. Also der war einfach ein Charakter, an dem kamst du nicht vorbei. Aufgrund von... Körpervolumen.
Und auch seine, es gab wahnsinnig viele Kohl-Imitatoren, die dann alle arbeitslos wurden, als Schröder in die Macht kam. Außer Elmar Hörig oder wie der hieß. Elmar, keine Ahnung.
Der konnte beide, sagst
der
du?
Nee, der konnte dann auch Gerhard Schröder machen. Mit Merkel gibt es jetzt niemanden so richtig, glaube ich. Da gibt's eine, doch, es gibt auch, glaube ich, eine Merkel-Spezialistin. Aber offen gesagt, kannst du so Leute nachmachen? So Udo oder irgendwas?
Hey, da bin ich ganz, ganz schlecht da drin. Also wer das sehr, sehr gut machen kann, ist Kollega. Ja? Kolle kann das super, also der kann sehr, sehr viele Dialekte, Akzente und so weiter und auch Leute imitieren. Da kriege ich manchmal Sprachnachrichten, wo ich dann denke, okay, wow.
Also ich kann das leider auch, das gehört zum guten Komiker angeblich dazu, keine Ahnung. Ich finde aber auch, man muss ja auch nicht alles können, man kann sich ja auch nicht irgendwie komplett immer mit allen Fähigkeiten austun. Das Leben ist hart, manchmal zieht man so weiter und vergisst zu lernen. Heute das große Thema Sendung Spitten und Biden, du hast eine neue Platte gemacht. Jan und ich reden sehr oft hier über Hip-Hop und quatschen immer sehr viele Sachen so. Also und dann kriegt man immer ganz schnell mit, wie eitel die Hip-Hop-Szene ist. Dass man wahnsinnig gerne, sag ich mal auch, also untereinander austeilt, aber wenn es dann mal kurz persönlich wird, da ist wieder ein bisschen ein Hurensohn-Thema, dann drehen die Leute total am Rad und ich weiß immer nicht, wann ist man beleidigt? Du kannst das ja bei keinem eigenen zum Beispiel so jetzt ab... Also wenn
also schreib einfach keine Review über meine Platte, wenn du sie nicht feierst. Ja, ja. Da, ab dann ist schon vorbei quasi. Ja, da kann ich mich selber nicht freisprechen von...
Aber du hast keinen richtigen Beef oder hast du mal jemanden gedisst? Weil das
ja, fand, also
auf der Amnesia jedenfalls oder auf der Neuen habe ich keine Diss
gehört.
Nee,
gar nicht. Ehrlich gesagt auch auf Album sowieso nie.
Ja.
Da gibt's andere, die machen das härter, tougher, besser vielleicht dann auch. Ne, ich komme zwar aus dem Battle Rap.
Battle Rap, bist du draußen, früher so genau, bist du für die Leute draußen?
Ja, für die Leute draußen, weil die dann immer direkt denken so, ah, okay, schon wieder so ein Assi-Dreck und so weiter und so fort. Aber hat schon seit Anbeginn von Rap irgendwie zu Rap dazugehört, ne? Dass ja. du einfach sagst, ey, ich bin besser als du. So, und das beweise ich dir jetzt. So,
ja,
ne?
Ja.
Und ist aber wieder jetzt zurückgegangen, ne? Also so quasi die ganze Evolution des Raps war jetzt so ein bisschen für die Cuts. Achtung, für die Cuts.
Mhm. Wortspiele, das große Ding auf deinen Platten.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also so, was ich sonst immer gemacht habe, war so Dissen für Promo.
Ja.
Immer so im Vorfeld, in der Promophase für die Alben. Aber da ging es eher so um Institutionen meistens. Weißt du, so Sachen, so Wutbürgertum, was jetzt irgendwie Leute auch im Alltag irgendwie abfuckt. Sei es jetzt Air Berlin, zum Beispiel furchtbar.
Ja.
Air Berlin, Hassobjekt Nummer 1.
Stark nachgelassen.
Ja, das ist noch freundlich formuliert auf jeden Fall.
Bist du mit Air Berlin hergeflogen? Du wohnst in München, ne?
Nee, mit Lufthansa. Ich habe jetzt einen Air Berlin Boykott ausgerufen.
Dass du gar nicht mehr fliegst, oder was?
Ich versuch's wirklich. Also so.
Ja, es gibt noch nicht mal mehr einen Drink umsonst. Die haben auch drastisch eingespart.
Das gab's schon lange nicht mehr. Ne?
Also Schokoladenherz haben sie immer noch irgendwie, 500.000 davon im Keller. Ich nehme die Dinger nicht mehr mit.
Auf gar keinen Fall.
Die will
Fall.
Keiner mehr haben. Dieses verfickte Schokoladenherz von Air Berlin.
Und auch, man muss auch ganz ehrlich sagen, also ich bin jetzt nicht so ein oberflächlicher Mensch, ne? Aber Flugbegleiterin, Stichwort Stewardessen, ne? Also so als wir aufgewachsen sind, oder die ersten Male geflogen sind, hatten wir doch noch ein anderes Bild von Flugbegleiterinnen, oder?
Das ist das schöne Geheimnis von Frauen sind, die sofort Sex auf der Toilette mit einem haben.
Ja, fly shit only heißt, ich gehe nur mit Stewardess auf Klo.
Das ist ja, ich fliege gerade jede Woche irgendwie und so, ne? Und irgendwie denke ich, wenn man, umso mehr man fliegt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann doch mal was passiert. Rechnest du manchmal auch, bist du auch so ein Pessimisten-Typ im Kopf, der manchmal so eine...
Ja, ich bin Realist.
Okay.
Realist. Aber versuche ich gerade auch umzuwandeln, nämlich in allem, was passiert, irgendwas Positives rauszuziehen. Also bei den Stewardessen, da hört's dann schon auf wieder.
Ja, aber vielleicht kann man mit den Stewardessen, vielleicht kannst du ja mal einen Song machen oder so. Ich habe keine Ahnung. Die Stewardessen ist vielleicht auch ein schlecht bezahlter Job, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ich dachte ja, das war immer so erstrebenswert damals irgendwie so. Ey, geil,
ja, weil man da, aber ich glaube auch,
weite Welt
ja, weil,
so.
Weil man dann rumkommt. Aber heutzutage gibt's ja auch diese Charterflüge. Du musst nicht mehr Stewardess sein, um die Welt rumzufliegen. Du brauchst einen Fuffi in der Tasche und musst rechtzeitig buchen. Und dann kannst du auf alle Fälle schon mal ganz gut wegkommen, glaube ich. So man.
Das ist aber auch so, ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel in der Schlagerbranche, ne, früher auch noch viel mehr Songs irgendwie darum ging, so die Flippers oder wie die alle heißen, haben auch dann irgendwie Blaue Laguna, Romantica oder
alles
was
Songs,
weiß ich.
Alles Songs, unterschwellig, alles Fix-Songs, oder?
Fix? Ich dachte eher so Reisesongs. Ich weiß gerade voll ich erzähle euch ein bisschen was von
Reisen
der großen Sierra Nevada oder keine Ahnung was, wie die diese Songs alle heißen.
Ja.
Aber sowas, irgendwie so ein großes Freiheitsgefühl irgendwie zeigen und jetzt kann jeder mit einem Fuffi in der Tasche eigentlich ab nach Malle.
Worüber singen die? Gerade haben wir für Helene Fischer Einspieler gehört. Ich habe gehört, die gesamte halbe Hip-Hop-Branche hat an der neuen Platte mitgeschrieben von Helene Fischer. Hast du davon auch was gehört? Wurde mir zugetragen. Oder hast du selber mitgeschrieben? Oder hast du eine Anfrage bekommen?
Nee, ich glaube, da war ich zu spät dran, ehrlich gesagt. Also ich habe das dann mitbekommen, dass ein paar meiner Kollegen da ihre Finger mit im Spiel hatten.
Kannst du Namen nennen?
Nee.
Das darf man nicht, ne?
Selbst wenn ich es jetzt wüsste, aber ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Also
ist das legitim als Rapper, der sich, sage ich mal, gegen das Establishment wehrt und der das und das macht, für so einen Superstar Songs zu schreiben, um die Kohle abzukassieren? Wie viel von diesem, es ist Hip-Hop, hat immer ein Ding, du bist der Underdog, willst nach oben. Und das ist immer das Ding, du willst nach oben. Und wenn du dann oben bist, dann machst du die gleiche Scheiße wie die, die du immer kritisiert hast.
Im besten Fall nicht, natürlich. Im besten Fall nicht, aber ich sag mal so, ne? Du musst ja, um etwas bewegen zu können oder um jetzt, sagen wir es mal ganz schwarz-weiß malerisch, ne, um eine Revolution anzuzetteln, das kannst du nicht von unten machen.
Ja.
Das kann man nicht aus einer niedergestellten Position machen. Das heißt, du musst im Endeffekt erstmal gucken, dass du so viel Macht und Geld, und Money, Power, Respekt und Follower, genau. Deswegen folgt mir auch dringend auf Instagram. Das ist Ali2@Zahl.
Aber ist es nicht wichtiger, hast du Facebook nicht? Nee, Instagram ist das große Ding bei den Rappern, ne?
Alles eigentlich. Also Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook. Einfach nach Ali Ass suchen und da einfach mal ein Like da lassen, Freunde.
Sag mal eine Frage. Wenn man jetzt das so lange schon macht und auch in einem gewissen Alter ist und auch weiß, wie das Hip-Hop-Business funktioniert und du musst diese gesamten Medien benutzen und musst auch Musik machen, weil Hip-Hop ist vor allem in Deutschland, glaube ich, weiß nicht, vielleicht auch weltweit, vor allem auch ein Jugendthema und du musst der Jugend gefallen und den Kids gefallen. Und du weißt auch, wie schnelllebig das alles geworden ist. So, ne? Ob kommt irgendwann der Punkt, wo du denkst, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will ein Künstler sein, ich will ein Musiker sein, weil man muss ja immer, ich sehe das bei jedem, ich glaube, bei jedem Rapper ist es so, dass er Kompromisse eingehen muss, um, sage ich mal, auch die Jugend zu erreichen, Sachen zu machen. Und
es geht. Ich bin leider Gottes so ein Kindskopf, dass ich relativ nah dran bin an diesem Jugendstuff oder besser gesagt, sagen wir so,
viele gesehen, Künstler. Du hast ein drei Fragezeichen im Rucksack gehabt. Du,
also ja, aber das ist ja eher, da katapultiere ich mich ja eher ins Abseits, ne? Weil wer kennt das jetzt heute von den Kids noch?
Ja, wahrscheinlich
das
nicht.
Sind wahrscheinlich eher so
Retro-Typen wie
hängen gebliebene alte Leute wie wir.
Das stimmt.
Was heißt alt? Aber das Ding ist eher so, ich höre auch die Musik, die jetzt gerade angesagt ist. Und nicht, weil sie gerade angesagt ist, sondern weil ich irgendwie mit Rap mitgewachsen bin oder mitgeschrumpft im Gehirn. Dass ich halt sehr, sehr stupide, stumpfe Mucke auch höre. Das ist so, schau mal, du würdest jetzt auch keinen Podcast normal verfolgen können, sondern du würdest ihn die ganze Zeit auseinander dividieren und gucken so, ah, okay, so machen die das. Das ist die Strategie, das ist das Konzept, bla 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 bla. Ja. Du brauchst halt irgendwas, um abschalten zu können. Und bei mir ist das dann eben, dass ich mir dann viele stumpfe Ami-Rapper eben anhöre, ne?
Ja.
Die jetzt irgendwie nicht komplett nur auf die Lyrics gehen, ne? Sondern einfach nur tanzbar und aber es geht ab, die Atmo einfach.
Ne? Ich habe mich vor ein paar Sendungen beschwert, dass alle Rapper immer nur Rap hören. Bist du auch jemand, der streng limitiert auf Rapmusik ist?
Nee. Ich höre sehr viel Ella Fitzgerald.
Ja, die liebe ich auch.
Ja?
Super.
Also das ist auch richtig entspannt, vor allem weil selbst egal wie stumpf der Rap ist, du bist immer noch beim Rap und du würdest dann immer noch die Produktion auseinandernehmen und gucken, ah okay, was hat er da jetzt für eine Bassdrum verwendet und bla bla bla.
Ja, das
bla,
ist
bla.
Aber auch fürchterlich, dass man nur noch so denkt dann irgendwann, dass man gar nicht mehr den Song auf sich wirken lassen kann. Oder wenn man nur noch so dogmatisch denkt, also nur noch so in einzelnen, guck mal, da hat er das gemacht und das ist ja dann, das ist ja genauso wie wenn ich andere Bands höre von so und denke so, ah guck mal, hier haben die auf Click-Track eingespielt, ist nicht live oder da hört man, wie schlecht das da irgendwie nochmal geschnitten wurde, hört man den Cut bei dem Song und so.
Es ist ja auch die Zeit, weißt du, du musst ja so sehen, mit fortschreitender Karriere hast du immer, immer weniger Zeit, überhaupt noch irgendwie, Freizeit zu haben und die dann irgendwie zu nutzen, sei es jetzt irgendwie einen Podcast zu hören zum Beispiel.
Ja.
Oder
und dann hören
irgendwie
sehr,
Netflix
sehr viele Leute
zu gucken. Ja, genau, dann sind das sehr, sehr viele arbeitslose Menschen. Nein, hey, Shoutout an euch auf jeden Fall.
Ihr habt ja alle zu viel Zeit. Das war mal hier Gunter Gabriels großer Skandal, als er im Osten.
Nee, oder ihr schafft euch die Zeit. Das ist ja auch was Geiles, ne? Dass Leute sich, muss man ja auch mal wirklich sagen, also, ne? wirklich jetzt ernst gemeint.
Das ist ja wirklich das höchste Gut, das höchste Gut, was man heutzutage haben kann, ist Zeit zu haben. Und ich finde das ganz wichtig. Wir machen jetzt, glaube ich, noch 2, 3 Sendungen. Wir haben vorproduziert Schulz und Böhmermann, unsere Fernsehsendung. Und ich habe jetzt das erste Mal seit längerem frei. Und ich habe vor, mich nicht mit Arbeit, also ich schreibe eine neue Platte, aber nicht mit Arbeit voll zu werfen gerade. Weil ich finde, du bist einfach ein viel geilerer Typ, wenn du auch Langeweile mal hast im Leben. Also ich glaube, dass dir das gut tut und dass auch die meisten Momente bei mir, also die kreativ sind, daraus entstanden sind, dass ich erstmal eine lange Leerlaufzeit hatte.
Es ist ja auch so, du brauchst erstmal, um Output zu generieren, brauchst du auch erstmal wieder Input. Mhm. Und sei es jetzt der Input, dass du wirklich faktisch selber was erlebst, ne? Oder ob du dich halt irgendwie mit irgendwelchen Einflüssen, sei es jetzt irgendwelche Serien, Filme, Bücher, was auch immer, irgendwie erstmal fütterst, das aufsaugst und das dann irgendwie wieder, wie nennt man das, kompensierst oder irgendwie halt dann wieder filterst und dann zu deinem eigenen machst, so, ne?
Ja.
Und ja, wie gesagt, also nochmal, um auf Ella Fitzgerald zu sprechen zu kommen.
Ja, aber hörst du nur die oder gibt's noch also generell andere, aber du bist schon sehr, das ist so bei euch Rappern.
Rock, nein, also ich habe auch viel Hardcore-Sachen gehört, ich habe sogar Surfpunk gehört, ja. Also so alles musste mit Double Bass Drum sein, Satanic Surfers.
Okay, so richtig, kenne ich auch noch, so deftiges Zeug. Aber ja. Es ist natürlich so, dass man, solange man Rapper ist, auch da, glaube ich, am Ball bleiben muss und immer am, das, wie ist denn das so, jetzt gerade, hast du mitbekommen, ich muss jetzt ein bisschen, wenn man ein bisschen Hip-Hop-Gossip-Talk, wie es wahrscheinlich bei allen Hip-Hop-Sendungen ist, da war doch dieser Clash von Kollega und Bushido, die sich da im Zelt getroffen haben. Und da merkt man dann.
Sogar in meiner Heimatstadt in München war das.
In München war das, genau. Aber du warst nicht vor Ort, oder?
Ich war selber nicht da, nee.
Ja, und dann denke ich immer so die ganze Zeit, das ist ja irgendwie so, Flair und Jan haben die ganze Zeit so Beef gehabt. Flair hat sich darüber aufgeregt, was Jan über ihn gesagt hat. Jan hat irgendwelche Sprüche gebracht, wie er das halt immer so macht. Und dann treffen die beiden sich, schütteln sich die Hand und alles ist gut. Und man unterhält sich irgendwie auf eine Art und Weise, wo ich denke, dass es auch okay ist. Aber dann gibt es wirklich diese Ernsthaftigkeit, wo es dann wirklich darum geht, Alter, was ist jetzt dein Problem? Komm her. Und Kollege ist da, glaube ich, ich habe da so ein Video gesehen zum Zelt von Bushido, der war da im Zelt drin und dann gab es da so richtig so, ich weiß, das ist immer schwer für dich, du bist mit Kollege ja auch befreundet, darüber zu reden, aber das ist doch so eine Sonne Intensität, die einen dann doch irgendwie erschreckt, dass das Business dann auf einmal wirklich so überschwappt, dass man auf einmal, früher hat man gerappt, man ist Gangster, auf einmal musst du Gangster sein oder musst dich auf einmal auf eine Art und Weise da behaupten.
Na, ich glaube, dass das, was wichtig ist, also ich kann mal so ein Beispiel bringen von einer Gruppe, die es damals in München gab, die wahrscheinlich nicht mehr viele Leute auf dem Schirm haben, und zwar Feinkostparanoia.
Kann ich nicht.
Ja, gut, schade dann, eigentlich. Guter also Name. Musst du dir mal reinziehen auf jeden Fall. Das war schon damals sehr, sehr abstrakt. Und die waren halt dann tatsächlich zu real für das Game, so wie jetzt im Rap-Jargon, weil es jedes Mal Stress gab, wenn die auf Tour gegangen sind.
Weil sie sich mit jedem angelegt haben.
Genau. Und auf den Punkt, auf den ich hinaus will, ist am Ende des Tages noch ein anderes Beispiel aus den Staaten. 50 Cent und Kanye West hatten extremen Beef, also wir wissen jetzt nicht genau, wie das, ob das jetzt Showbiz oder jetzt einfach ernst war, aber die haben sich selbst zu der Hochphase dieses krassen Beefs gemeinsam aufs Cover gestellt von einer
ja, dann ist das aber auch schon kalkuliert, oder?
Ich glaube, ich kann das jetzt nicht vollständig sagen, dass das jetzt nur einfach nur Marketing war damals, ne? Aber die haben halt einen Aspekt verinnerlicht und das ist das so, solange es das Business nicht kaputt macht.
Ja.
Ist alles noch im Rahmen, ne?
Okay.
Also so, dieses Ding.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst macht man das, was man über Jahrzehnte aufgebaut hat, ne? Hier in Deutschland die ganze Arbeit, dass Rap irgendwie salonfähig in Anführungsstrichen gemacht wurde von vielen Künstlern.
Ja.
Macht man dann kaputt, weil die Leute dann irgendwann sagen, okay, das wird jetzt zu brenzlig, da nehmen wir jetzt lieber den Notausgang.
Großes Maul, aber dann doch lieber, aber es ist dann halt auch so, also man, das ist ja wichtig, du musst ein großes Maul haben, so im Hip-Hop-Bereich. Und das ist vielleicht auch ein bisschen, was heißt deine Schwäche, dass du eigentlich, was heißt Schwäche, es ist eigentlich dein Vorteil, dass man das bei dir nicht so mitbekommt. Dass ich also nie das Gefühl habe, du gehst hin und natürlich sagt man, Alter, ich fick euch alle an die Wand und so, aber dass man vielleicht auch, sage ich mal, wenn man nicht gerade der größte und lauteste Schreihals ist, vielleicht nicht immer genug Aufmerksamkeit kriegt, weil es ist halt auch so ein...
Aber dafür hast du andere Vorteile.
Ja.
Weißt du, so A, hängt das zusammen, was für eine Musik machst du. Ja. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn man eine nachdenkliche Platte auf den Markt bringt und die dann promotet mit Gewalt. Also dann ist so, denkt ihr, das stimmt hinten und vorne nicht, weißt du so. Und das andere ist, du hast halt einfach Seelenfrieden.
Ja,
also das, weißt du,
das ist das Wichtigste.
Du musst einfach abwägen, was deine Prioritäten sind, ne? Dafür verkaufe ich da nicht so viel wie vielleicht andere Künstler, die einfach permanent in den Schlagzeilen sind und die immer ein Thema sind.
Ich glaube, das hängt aber auch hängt mit dem Alter zusammen. Ich habe in meinem Leben so viele Bands beleidigt. Und im Nachhinein, ein paar Jahre später...
Ihr benutzt ja mehr Schimpfwörter als ich, ehrlich gesagt. Ja. Also das erste Hurensohn ist auf eurer Seite.
Hier, das stimmt. 1-0. Du kannst dich ja auch benehmen. Das ist ja auch wirklich so, dass man ja auch so ein falsches Bild hat von vielen. Auch als ich Kollega kennengelernt habe, war der sehr, sehr freundlich und sehr fast schon ein bisschen... Also vielleicht, weil ich so ein großes...
Ja, aber jeder hat ja zwei Seiten oder mehrere Seiten irgendwie in sich. Also so, ne? Ja. Ich fasse meine Musik immer unter diesen drei Aspekten zusammen: Prolet, Poet, Prophet.
Ja.
Ja, und irgendwie jeder Song hat auf jeden Fall eins von diesen Aspekten, ne? Und
wir machen mal
ich
ganz
muss ja jetzt nicht hier, weißt du, wenn wir uns normal unterhalten, muss ich jetzt nicht den Überprol raushängen lassen. Wenn ich jetzt aber dagegen wieder bei Air Berlin am Schalter stehe.
Da musst du es machen, ja.
Nicht unbedingt die...
Bist du ein cholerischer Typ? Jemand, der auch richtig durchdrehen kann?
War ich lange, lange Zeit. Ja? Also letztes Jahr extrem.
letztes Jahr
tatsächlich, weil ich da, ich glaube, 200 Tage wirklich auf Tour war, die ganze Zeit nur unterwegs und dann... triffst halt auch viele Leute, die du halt zwangsläufig treffen musst und nicht Leute, die du wirklich treffen möchtest.
Und das Schlimme ist, wenn du jemanden nur einmal triffst und der und du hast gerade einen Scheißtag und der trifft dich und du bist gerade mal nicht so freundlich wie, dann ist es macht das ganz schnell die Runde, was für ein Arschloch du bist. Ich hatte letztes Jahr im Festival gespielt und da waren zwei Typen, die auch irgendwie von der Booking-Agentur sternhagelvoll mir erzählt haben, eine halbe Stunde, was sie alles über mich gehört hatten. Was für ein Typ ich bin, was ich so drauf und vieles, also 80% davon war stumm und erlogen und so auch wirklich absurder Kram, aber auch so Sachen, wo ich dachte, ja genau, es stimmt, da habe ich die Person getroffen und war nicht so freundlich gewesen.
Es hat vielleicht manchmal einen wahren Kern, ne? Ja. Aber es wird halt dann aufgebauscht. Und ich muss noch dazu sagen, du bist halt im Show, bist auch in einem sehr, sehr, also, ne? Ja. Weil wir gerade bei Fake It Till You Make It waren und auch gerade soziale Medien und so weiter, also du lässt es ja immer geil aussehen.
Ja.
Weißt du so, es gibt jetzt keinen, der irgendwie auf einmal ein Bild postet auf Instagram, mir geht's total scheiße, ich nehme jetzt Schlaftabletten oder sonst irgendwas, weißt du so, sondern immer ist alles super, super geil, Superlative, und das ist eben das Ding. Also wenn du, glaube ich, in so einem Business sehr, sehr straight bist und einfach nur deine ehrliche Meinung sagst, dann machst du dir nicht unbedingt Freunde damit. Aber mir sind solche Leute, ehrlich gesagt, immer lieber, wo ich dann auch direkt weiß, woran ich bin, anstatt so dieses freundliche, aufgesetzte, höflich, unverbindliche, weißt du?
Ja, trotzdem ist es natürlich immer so, wenn jemand... Ich bin immer erstaunt, wenn Leute diese Sendung hören oder was für Leute diese Sendung hören alles und dann auch immer so sagen, ja, das war nicht so fein, das war nicht so gut. Jemand hat mir jetzt geschrieben, das mit den Indern in der letzten Sendung war total rassistisch, was ich da gesagt habe.
Was hast du denn da gesagt?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe aber erzählt von dieser Inder, ob das eine Mafia ist, diese Rosenverkäufer. Warum? Keiner kauft dann die Rose. Ich habe selten einen erlebt.
Wo kauft tatsächlich keiner, ne?
Nee, aber die sind immer noch am Start. Und dann frage ich mich, einer sagt, ja, das ist die Mafia, die gucken, ob da irgendwie der Laden gut läuft, weil die Schutzgeld zahlen müssen. Das glaube ich alles nicht. Ich glaube, das ist auch ein urbaner Mythos. Das Inder,
aber ist das jetzt schon rassistisch? Oder war das?
Ich habe keine Ahnung. Manchmal quatsche ich hier auch so. Und mal ganz ehrlich, also dass wir ja keine Rassisten sind oder so, dass Jan und ich, das ist ganz klar. Aber dass ich mal einen derben Witz mache, der entweder mal frauenfeindlich vielleicht oder auch mal irgendwie gegen irgendeine... Ich finde, das ist auch so eine Sache, die heutzutage sehr, sehr schwer ist, sich einfach frei zu machen von allem und sich frei zu machen von Sachen, weil du heutzutage sofort, vor allem für mich, ich habe auf der Bühne früher so viel unkorrektes Zeug gelabert und jeder hat gewusst, der Typ ist trotzdem... Also wenn du eine kleine Gruppe an Leuten hast, dann kannst du jederzeit alles Mögliche labern. Aber wenn du einen großen Zuhörerkreis hast, dann musst du langsam aufpassen, was du sagst, weil es Leute gibt, die deinen Humor nicht verstehen oder dann... Wir haben vor 3-4 Jahren eine Sendung gehabt, da habe ich über Tierquälerei geredet, aber auch in einem völlig absurden Zusammenhang und Leute dann so, ja, da hat man mal deine perverse Seite gesehen. Ich habe nie Gedanken darüber, wie man Tiere quält. Ich fand das nur ganz gut und außerdem gibt es als Kind diese...
Also bei Tieren hört es aber dann auch bitte wirklich auf.
Aber ja? Tieren,
man kann Menschen abschlachten.
Ja, das ist aber auch, dass in Deutschland ist es aber auch so, du kannst alles mögliche machen, aber Tierquälen ist manchmal das Schlimmste, was es gibt. Es ist noch schlimmer, finde ich, die Leute mit dem Aufkleber auf dem Wagen, Todesstrafe für Kinderschänder und so. Du weißt aber auch selbst, natürlich hat er auch recht, ich finde, also es ist nicht Todesstrafe, dann nicht recht, aber dass man irgendwas machen muss vielleicht irgendwie oder der aufgebracht ist, aber diese Art und Weise genauso konfrontativ ist und genauso schlecht ist, wenn du dir so einen Aufkleber an den Wagen machst.
Also es ist ja zum Beispiel gerade, sorry, dass ich unterbreche, aber ich wollte noch ganz kurz ein Zitat von Eminem einwerfen, oder schwierig. Ich wollte sagen, er hat ja mal diese Zeile so, ich bin der Typ, der Witze macht über einen Flugzeugabsturz, solange es mir nicht selber passiert. Ja, und das war ja auch eine lange Zeit, was bei Eminem, was ja letztendlich dann auch für seinen Mega-Erfolg gesorgt hat, dass du halt etwas hast, was eine Kontroverse schaffst und ehrlich gesagt...
Aber wir leben vielleicht auch in einer anderen Zeit gerade.
Jetzt gerade, ja, gerade was Flugzeuge oder irgendwelche LKWs, die in irgendwelche Mengen rasen und so weiter und so fort anbetrifft, das ist jetzt alles viel, viel omnipräsenter und es kann, also du hast dieses Gefühl, dass es dir jederzeit selbst passieren kann.
Ja. Ja?
Die Gefahr ist einfach präsent. Und ist sowieso auch so, ne, wenn die Zeiten hart sind draußen, die Leute wollen eher eigentlich belanglosere Musik hören das und Eskapismus betreiben.
Ja.
So, ne?
Ja.
Dagegen, wenn alles irgendwie ein bisschen easygoing ist, dann wollen die vielleicht entweder
gefordert werden wieder, so, mit Texten, ne? Gefordert. Genau. Und momentan ist es so wirklich auch, dass man wenig Leute sieht mit Haltung. Also oder wenig Leute sieht, die vielleicht auch sich rauswagen, weil auch natürlich, da gibt es verschiedene
Stichwort
Gründe.
Stichwort Shitstorm.
Shitstorm, genau. Du bist sofort, sobald du dich rauswagst, kriegst du einen Shitstorm. Das könnte man jetzt auch sagen bei Sylvain Adu, der hat seine Meinung. Trotzdem kann man auch eine Gegenmeinung haben. Problem ist, es dreht sich alles in einer ganz schnellen Spirale. Es wird alles sehr schnell persönlich, es wird alles sehr schmerzhaft. Bevor es hier zu schmerzhaft wird, würde ich jetzt gerne noch zwei Songs auf die Playlist packen. Und zwar ein Song von deiner neuen Platte, die es schon bei Spotify gibt. Ein paar Songs gibt es. Es gibt Königshain, gibt es schon?
Es gibt Königshain, es gibt Mercedes.
Mercedes, ich würde Mercedes gerne drauf packen.
Sehr gerne.
Weil ich den sehr, sehr schätze. Auch von der neuen Platte. Neue Platte kommt, ich habe die Box hier. Es ist ja, wir haben nie eine Werbesendung hier, das ist Ali. Wir haben hier nie eine Sendung, wo wir groß darüber reden, aber da
noch
ich,
nicht, bis nee, jetzt.
Bis jetzt nicht, aber Bela hat neulich auch Werbung gemacht für sein Hörspiel und wir können das auch alles locker machen natürlich. Und da ich ja dich auch eingeladen habe, weil ich Fan bin von deiner Musik, hören wir jetzt noch einen Song und dann packen wir noch einen großen alten Klassiker raus. Ich war 1991 das erste Mal im Urlaub und war da schon Hip-Hop-Fan. Mein erstes Konzert war tatsächlich 1988 an meinem 15. Geburtstag. Run-DMC, Public Enemy und Derek B. in der Sporthalle. Es war für mich, ich hab's gar nicht fassen können. Das war das erste Konzert, in dem ich war. Es war großartig.
Meins war David Hasselhoff.
Wirklich?
Ja,
ich würde gerne.
Olympiahalle.
Das ist natürlich für die Hip-Hop-Szene vielleicht nicht so kredibil, aber guck mal, ich habe Run-DMC gesehen und bin trotzdem kein Rapper geworden. Trotzdem war das Größte für mich damals, das zu sehen. Die Run-DMC-Platte Raising Hell hieß die damals. Da ist da It's Tricky drauf gewesen oder war es auf der Nacht? Nee, auf der Nacht war Mary
da
Mary drauf.
Komplett mit dem Falschen. Ich könnte dir jetzt einfach so
Tougher Than Leather
David Hasselhoff-Hits nennen wahrscheinlich, aus dem Stegreif.
Was war der erste Hip-Hop-Song, wo du dich für angefangen hast für Hip-Hop?
Boah, das ist so ein hartes Klischee und die Leute denken, das ist einfach eine ausgedachte, erstunken und erlogene Antwort, aber es war tatsächlich Rapper's Delight von Sugar Hill Gang auf Kassette. Also wir haben das damals, ich habe das von einem Kollegen vom Radio aufgenommen bekommen und war ab dem Moment irgendwie angefixt. Und dann gab's noch Dream Warriors.
Ich hatte ein Mädchen in der Klasse, die hieß Anna, die war schon ein bisschen weiter als alle anderen, hatte die erste Curtis Blow da. Und die hat sie mir irgendwie mitgegeben. Oder hat, nee, er hat gesagt, die kaufte die auch mal. Da habe ich mir die gekauft. Und da ist The Breaks drauf von Curtis Blow.
Mhm.
Und den packe ich jetzt nochmal auf die Playlist. Und dann sind...
Complex, of which we call the situation. So here we have a situation in which we perceive this dark corner and we perceive it as a place where we could hide. So it shows up.
Nerdkram, ja, das ist aber auch unsere kleine Sendung und meine kleine Plattform, wo ich mal machen kann, was ich will, wenn Jan nicht da ist. So selten habe ich die Möglichkeit und deswegen quatschen wir heute noch ein bisschen. Machen wir beide dann heute die großen 5 Hip-Hop-Alben oder lieber die Tracks? Hast du Bock da drauf?
Gerne Alben, ja.
Gerne Alben. Auch noch ganz kurz, Hip-Hop
bis... Being able to hide from the look of the other. Continuing. But with the other's look, a new organization of complexes come to superimpose itself on the first.
And now we're going to entschuldigen dafür, dass wir hier heute nur zu zweit sitzen, ja, immerhin zu zweit sitzen, sonst müsste ich ja Selbstgespräche führen. Ali Ass ist unser Gast heute hier.
Können wir nicht irgendwelche Wortschnipsel von ihm nehmen, aus den ersten 20 Minuten und die dann immer irgendwie
einwerfen? Ich kann noch ein paar alte Einspieler, die ich hier mit Jan hab, die kann ich noch mal einspielen, damit wir uns an die...
And take a look at how exactly, what exactly he means by that. That the other's look reorganizes this complex, this situation. Here's what he says.
Ich habe so offen gezeigt mit meinen ganzen verwirrten Eigenschaften, dass man denkt, ja, netter Junge, schade, dass er zurückgeblieben ist. Lass ihn mal machen, lass ihn mal in der Medienszene ein bisschen Fuß fassen.
Lass ihn so ein bisschen austoben.
Am schlimmsten sind dann aber immer Leute,
Kunsttherapie.
Schlimmsten sind immer Leute, die einen so...
Of illuminating the corner with his flashlight. Okay, so now the other has a flashlight. Anyways, continuing. This possibility is there, and I apprehend
it. In Deutschland. Weil einer ein bisschen zu viel Geld verdient, in Amerika drüber. Michael Jordan verdient 100 Millionen Dollar. Da klatscht der Nachbar Applaus. Und bei uns musst du aufpassen, dass sie nächsten Tag die Reifen nicht klauen.
Richtig, Mario Basler mit den wahren Worten. Hier ist Fest und Flauschig, wie ihr mitbekommen habt, diesmal leider. Und
I want to just drop back to, you know, that insight about keeping yourself keeping yourself refreshed in the Lord and on top of your game. There's a couple little books that have been put out.
But as absent as in the other. I apprehend it through my anguish and through my decision to give up that hiding place, which is quote unquote too risky. So
ein Jahr fest und flauschig, über ein Jahr fest und flauschig und davor viele Jahre sanft und sorgfältig. Und heute hat uns die Verbindung verlassen. Und wir haben jetzt gerade bestimmt eine Stunde rumtelefoniert. Es liegt tatsächlich wohl am Unwetter in Berlin. Wir haben keine.
So, here's the disciples. They've got this challenging situation and they've got people arguing with them. They've got the busyness of everything they've been going through. And they're not able.
Possibility. This is a place that they can illuminate with their flashlight. So their possibilities now come to reshape our possibilities because now we make the judgment.
Merkwürdige Aussätze heute im ersten Teil, als ich noch da war, die ich noch nie hatte. Und wir haben herausbekommen, es liegt am Berliner Internet. Ich möchte jetzt hier niemandem die Schuld zuschieben, aber seit Berlin rot-rot-grün regiert wird, wird Berlin rot-rot. Ja, ich glaube schon. Seitdem.
This little guy gets thrown down and he starts thrashing. So Jesus interviews the Father, we learn. Mark 9:21, it says, so he asked the Father, how long has this been happening to him?
That, in fact, hiding in the dark corner is too risky because the other could have a flashlight or has a flashlight that they could use to discover us.
Macht's gut.
Tschüss. Bis bald. Ja, jetzt wird's immer gut.
Bis nächste Woche. Sorry ja, für alles. Es ist mega peinlich.
Ja,
aber es ist halt auch ja,
die Technik. Wusste, dass es weitergeht.
Das kommt davon, wenn man sich so abhängig macht von der Technik. Man sollte sich nicht so abhängig machen von der Technik. Bis nächste Woche bei Spotify.
Ich
bin to a fellow that his whole life he's had this epileptic thing going on and he's about 30 years old now. Really, really a challenging situation. So this father, he's intent on getting help. But Jesus challenges the father not to remain in.
For example, his hand in his pocket where he has a weapon, his finger placed on the electric bell, ready to, at the slightest moment on my part to call the police. I apprehend my possibility.
Also, die da nicht so drüber lachen konnten. Und vielleicht auch zu Recht. Und ich stehe so ein bisschen dazwischen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Weil ich dann auch natürlich.
Du kriegst halt immer eine ab, dann wahrscheinlich.
Ja, und mir hat neulich Caspar gesagt, kein Witz, den ich neulich getroffen habe. Ja, ich finde, manchmal lässt du dich von Jan zu sehr beeinflussen. Und das ist, glaube ich.
Bist du etwa.
Situation. It's very easy to have yourself in a state where you're almost incapable of helping yourself. You're almost incapable of praying for yourself. You have to have somebody that helps you at that point. And that's the point that he's at. We've got to have
these from outside, that is from the perspective of the other. And through him, at the same time, that I am my possibilities. So see, my
kann das alles nachvollziehen, spring auch gerne mit auf den Zug, wie damals derjenige, der die Streichhölzer hält, wenn der andere rumzündet, weißt du? Aber grundsätzlich ist das natürlich so, dass ich das auch alles sehr, sehr sportlich sehe hier in der Sendung. Ich habe jetzt in den letzten Wochen mitbekommen, habe ich dir privat erzählt, dass auch ein paar Leute das nicht so.
As we objectively apprehend our thought through language, at the same time that we think in order to express it in language. So here's an analogy to language. We think we know.
Es ist anders als dieser ganze Perfektionismus. Ich glaube, wenn es um Perfektionismus geht, bin ich vor allem der falsche Ansprechpartner für gewisse Formate und gewisse Sachen.
Ich bin ja extremster Perfektionismus.
Bist du wirklich? Ich merke es ja, an deiner Frisur auch immer, die du und deinem Style. Aber das ist beim Hip-Hop so, ne? Du bist.
We think until we try to sit down and write it. When we sit down and write it, something happens, and that is that we are able to more fully express and to develop what we think.
Also wir sind wirklich immer aus der Hüfte. Es gibt wenig Vorbereitung für diese
Was
Sendung.
Ihr da draußen jetzt auch nicht wisst, ja. Jan Böhmermann ist jetzt raus auch bei Fest und Flauschig.
Genau, das ist jetzt die Alias von Olli Schulz.
Ali Olio.
Ist eigentlich Ali dein richtiger Name?
Ist mein zweiter Vorname, ja.
Wie ist dein erster Vorname?
Sulfi.
Sulfi, wo sind deine Wurzeln verankert?
Aus Pakistan.
Aus Pakistan. Bist aber in Berlin, in München geboren?
In München geboren, ja.
Und
spätestens jetzt schalten die Leute alle ab. Die sind so auf, oh mein Gott,
ist aber auch,
aus Süddeutschland. Ciao.
Melancholischer, schlauer Rap. Zum größten Teil. In München geboren. Auch noch, wie du selbst sagst, südländischer Aussehen. Denken alle Gangster-Rap, gefährlicher Typ vielleicht. Und ich sag südländisch.
Die bekommen nicht das, wofür sie denken zu bezahlen.
Ja, genau.
So, ne?
Genau. Da hast du dir ganz schön, echt ein ganz schönes,
Ja, aber wenn es einfach wäre, würde es ja auch keinen Spaß machen, oder?
Das stimmt, das stimmt, das sage ich auch immer. Und deswegen machen wir beide, weil es nicht so ganz einfach werden soll, heute die großen 5 Hip-Hop-Alben. Und da freue ich mich drauf. Jan hätte bestimmt auch gute 5 Hip-Hop-Alben gehabt. Aber
kann man den nicht noch irgendwie dazu, also das ihn aufnehmen lassen, dass wir dann wissen, was er zumindest gesagt hätte oder so?
Ich kann ihn mal ganz kurz anrufen, aber ich wette, der hat sein Handy schon wieder aus. Ich kenne Böhmi da. Also der hat jetzt auch gedacht, jetzt, ich habe meine Schuldigkeit getan, noch eine kleine Nachricht gesprochen, aber ich rufe ihn mal ganz kurz an und ich versuche ihn mal ganz kurz hier ran
zu. Wir pranken ihn jetzt. Freunde, das ist wie auf YouTube.
Sorry.
Jetzt wird geprankt.
Jetzt wird geprankt und gebankt. So, ich rufe ihn mal ganz kurz an für die großen 5. Mal gucken, ob ich das hier irgendwie hinkriege. Ich bin ja, das sollte.
Wow.
Läuft. Also, Freizeichen hat er schon mal. Das hat er selten. Der geht nicht mehr ran.
The person you've called.
Der ist jetzt schon wieder auf Netflix. Oder hält schon wieder muss eine Rede.
Hallo, hier ist die Mobilbox.
Guck mal, der hat dich bestimmt gespeichert und da bloß nicht rangehen.
Ja, das ist leider sehr, sehr, keine Ahnung. Schade, das wäre noch schön gewesen. Egal, ey, ich kann jetzt auch nicht dem ewig hinterherlaufen. Ich bin die ganze Zeit schon sehr geduldig mit dir.
Man muss nach vorne schauen.
Genau, hier sind
die großen 5, definiert von
Alias
und Schulz.
Die großen 5 Hip-Hop-Alben unseres eigenen Ermessens, spontan aus der Hüfte geschossen. Bei mir auf Platz 5, ich fange gleich mal an, ja? Und erzähl immer ein bisschen was
sehr
dazu.
Sehr gerne.
Bei mir auf Platz 5, du wirst lachen, es ist nicht das geilste Album und es ist aber das erste Mal und es ist das Uncoolste, was ich jetzt sagen kann. Aber ich finde, es ist nun mal die Wahrheit. Ich war 91 auf Lorette Mar, hab da Leute kennengelernt und einer meinte, willst du mal richtig geilen deutschen Hip-Hop hören?
Du hast mich schon bei Lorette Mar verloren.
Ja, wahrscheinlich.
Ich bin schon auf dem Moonwalk
Lorette
raus
Mar,
hier.
Schön saufen. Ich habe besoffen auf der Straße, Saufstraße gesessen. Irgendwann kam Holländer vorbei, hat mir einen Finger in den Hals gesteckt, damit ich kotzen kann.
Solange es nur der Hals war, ist ja noch alles in Ordnung.
Nur der Finger ist auch alles in Ordnung. Und auf alle Fälle, Platz 5 bei mir, da schiebt mir jemand Kopfhörer ins Ohr und ich habe die allererste Fantastische 4. Nicht die mit Dieter, sondern davor.
Jetzt geht's
abgehört. Und ich muss sagen, der ging ab. Und ich muss sagen, da war ich so neu, das war für mich die Neuerfindung. Sowas habe ich vorher noch nie gehört.
Thomas D., ich bin böse.
Genau, ich bin böse. Ich greife deiner Freundin von hinten an die. Ich bin scheißböse, genau. Und da waren echt viele Hits drauf für die damalige Zeit. Ich habe die Platte mal jetzt gehört. Ist natürlich so anachronistisch, kaum noch zu ertragen. Aber dieses ganze Gebäsche, was dann gegen die losgeht, weil das Wohlstandskinder sind, kann ich aus dem Ghetto kommen, kann man alles sagen. Ich finde die eine sehr respektable Band, die sich sehr lange gehalten
hat. Was sollen die Leute denn machen? Sollen die dann jetzt anfangen, irgendwie rumzulügen in Texten? Also wir haben Jetzt geht's ab auch extrem gehört, bis wir dann irgendwann mal Rödelheim Hartreim entdeckt haben.
Fandst du die besser?
Es war irgendwie einfach
derber,
besser gerappt. Also es war einfach.
Nein, war es besser gerappt, findest du? Ich finde, es hatte mehr Image, es war düsterer und es war so, hier kommt der Papa, habe aber keinen Grabber in den Taschen. Und
also nein, es hatte eher einen hungrigeren Flow. Mhm. Also so, die Typen, die da gerappt haben, die wollten es einfach wissen.
Ja.
So, das war das Ding, was bei Rödelheim Hart dran.
Aber es war
so
immer sehr zäh und lang. 4,5 Minuten, nur 2 Strophen und Refrain und dann nochmal so ausgefadet.
Einfach so 800 Takte.
Ja, es war wahnsinnig langsam immer, wenn die Fantastischen 4 damals sehr schnell waren. Und ich muss sagen, die haben sich dann gebettelt und dann war das irgendwie eine Zeit lang alles auch ganz interessant. Dann haben die Fantastischen Vier diese Lauschgift gemacht, ihr Meisterwerk meiner Meinung nach. Das war die vierte Platte.
Was war da drauf? War das Tag am Meer?
Nee, das war die dritte. Das war die vierte Dimension. Ich bin mit den ersten Platten sehr vertraut von dieser Band.
Okay, was war da noch drauf?
Lauschgift war, was geht, was, oder populär war da drauf. Pop. Die Karten gekauft, den Gesparten.
Okay, stimmt.
Also
war die da auf Jetzt geht's ab? Nee, das war auch eins danach. Ne?
Nee, auf der
Vier Gewinnt war das.
Vier Gewinnt war das, ja. Die wiederum, genau. Abgesehen von dem Song, den habe ich damals jetzt.
Geil war Lass die Sonne rein, war ein Top-Song.
Lass die Sonne rein, das war aber von der ersten, glaube ich auch, oder?
Nee, das war auf Vier Gewinnt drauf.
Vier Gewinnt drauf, ja. Lass die Sonne
das weiß
rein.
Ich noch.
Ja, und ich kann dieser Band wenig Schlechtes sagen, außer dass ich sie irgendwann aus den Augen verloren habe. So. Also,
machen die noch
was? Ja, die machen immer noch mal was, ja. Immer über die
irgendwie 25-jähriges Jubiläum habe ich mitbekommen, da haben die nochmal was.
Genau. Und ich mag die Band.
Wahnsinn.
Ich kenne auch wirklich Die-Hard-Fans von dieser Band, die denen also immer noch treu sind. Und ist eine gute Band. Ich habe Michi Beck im Urlaub getroffen, zufälligerweise.
Ist Michi Beck?
Ist Michi Beck, genau. Michi Beck ist back. Das war meine Nummer 5.
Jetzt bin ich dran?
Ja.
Deutsch oder
was
Englisch?
Was du willst. Ich habe jetzt einfach mal Deutsch angefangen.
Da machen wir jetzt auch, mir fällt gerade Deutsch an, weil ich es mir auch gerade gewünscht habe. Das war Massive Töne. Kopfnicker.
Kopfnicker, kenne ich auch noch die Platte, ja.
Da ist auch der Song drauf, den ich mir gewünscht habe. Vor allem, ich habe, glaube ich, gerade Afrop unterschlagen in den Features, der da auch dabei war.
Ach ja, stimmt.
Glaube ich, bei Mutterstadt.
Ja.
Unglaubliches Album. Also ich glaube, es war ein Album. Ich glaube, es hatte nur 10 Songs. Ich weiß nicht, ob es eine EP oder ein Album war, aber krass. Also vor allem, du kannst es wirklich noch heute hören und denkst so, wow, what the fuck, was haben die denn damals da schon veranstaltet? Mhm. Also gerade jetzt so von der Struktur, von den Texten und auch von den Beats, einfach die ganze Atmo, die die da transportiert haben, also selbst wenn man mit Stuttgart wirklich gar nichts am Hut hat und ja, so wie ich auch vielleicht nicht unbedingt extremst gerne dort chillt, so,
ja,
unfassbar. Also so, ich man hatte voll Bock dort zu sein, einfach um mit denen das zu erleben, was die dort erleben.
Okay, das weiß ich nicht, ob ich da Bock hatte in Stuttgart zu sein, aber ich fand die Mocke gut.
In der Mutterstadt auf jeden Fall, ja, so. Teil dessen, worüber die rappen, irgendwie so.
Auf Platz 4 bei mir, auch eine deutsche, ich bleib mal bei deutschen Platten heute, vielleicht bleibe ich auch generell. Bambule von den absoluten Beginnern. Die Platte habe ich wirklich, als die rauskam, das war ein Klassiker, ich finde, die kannst du auch heute noch hören, da sind 10 geile Tracks drauf, ich glaube 10 oder 12, vielleicht ein, zwei Ausfälle, aber die ersten 3, 4 Songs, Rock On, oder wie er hieß, dann Liebeslied, dann Hammer, Hammer, Hart und Füchse mit Sammy Deluxe.
Ja.
Das war damals ein Meilenstein. Das ist immer noch für mich, also auf ihre allerbeste Platte. Ich war jedes Mal von den letzten, also von den letzten beiden Platten danach, die haben ja nur 2 danach noch gemacht, enttäuscht. Und generell, absolute Beginner. Ich finde es auch schön, ich habe mich auch sehr gefreut, dass sie jetzt nochmal ein Comeback gemacht haben.
Hast du die Platte denn gehört?
Ja, die habe ich gehört.
Oh, wie fandst du die?
Ich möchte darüber jetzt...
Guck mal, wie ich jetzt einfach Öl ins Feuer gieße und dich einfach weiß, immer ja, weiter rauskitzel.
Könnte ich jetzt auch wieder sagen, hat mich nicht so erreicht, ja. Aber weißt du was? Ist auch scheißegal. Die haben es irgendwie auch.
Internetverbindung in Berlin ist auch nicht die allerbeste. Das ist schwierig.
Ja, die haben wir nicht erreicht. Ne? Genau.
Das ist das Ding.
Und den Daniel habe ich früher immer im Nino Gehege. Da hatte ich einen Hund. Der hatte auch einen Hund. Öfter mal gesehen. Ich glaube, wir haben mal Smalltalk über Hunde gehalten. Da habe ich aber später gecheckt, dass er das ist oder so. Keine Ahnung. Ist alles so lange her. Ich bin ja Hamburger.
Das sind die Home Stories, die Leute draußen interessieren.
Ja, hast
ne?
du aber auch eigentlich eine. So diese Hamburg-Zeit, als Hamburg die große Hip-Hop-Hauptstadt war?
Lustigerweise wollte ich gerade, also weil ich habe gerade händeringend danach gesucht nach noch einer deutschen Platte, weil da so viele jetzt auch gerade in den letzten Jahren rauskamen, dass ich erstmal kurz durchkramen musste im Kopf. Und haben? Zwar, ja klar, mir ist eine Hamburger Platte tatsächlich auch eingefallen. Jetzt gibt's bei mir wiederum einen Shitstorm. Und zwar Deichkind, bitte ziehen Sie durch.
Ja, super.
Da war, wie hieß dieser eine
bon
Song?
Voyage.
Komm schon. Der war tatsächlich grenzwertig.
Das war die erste Single. Ja.
Da waren die, glaube ich, auch, da haben die den Schritt zum Major gemacht und da musste es halt irgendwie zünden und der lief auch rauf und runter, der Song. Aber Komm schon, zum Beispiel, da waren krasse Songs drauf auf der Platte.
Deichkind zählen für mich leider nicht mehr so als Hip-Hop-Band. Ich liebe die Band total. Ich finde auch die letzte Platte dieser Song.
Aber damals war es
also Hip-Hop. Und damals war es Hip-Hop. Ich habe die auch sehr verfolgt alle. Und der dem Philipp habe ich neulich erzählt, die müssten mal eine Doku machen, weil die so eine bewegende Bandgeschichte haben und weil das wirklich so eine interessante Band ist, finde ich auch. Die auch irgendwie diesen krassen Wechsel gemacht haben. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe bei denen im Vorprogramm gespielt. Das war irgendwie kurz nachdem die Letzter wurden beim Bundesvision Song Contest mit diesem Electro-Song, Electro-Noise-Band, keine Ahnung, wie es mir hieß.
Power?
Nee, der Song hieß Electro-Dance-Band oder so und ist sind sie Letzter mit geworden. Und dann habe ich die gesehen und da waren die auch nur zu dritt zu der Zeit, war ja gerade so eine Bandumstellung und dann haben die gespielt in Leipzig, ich habe Vorprogramm gespielt, habe mir nichts Großes erwartet und die haben so einen Abriss da gemacht und danach war diese Band auf einmal, hat sich so neu zusammengesetzt und hat auch auf dieser letzten Platte dieser Song so eine Musik, wo ich auch so dachte, das
so eine Musik.
Fand ich ganz, ganz groß. Fand ich ganz fantastisch.
Auch da, also ich glaube, der einzige, den ich von der Platte kenne, wobei man auch sagen muss, das sind die einzigen tatsächlich, die es geschafft haben, so ein
Tune zu machen.
So eine Gratwanderung hinzubekommen. Ja, genau. Ne? Dass du die eigentlich nur aus dem Hip-Hop-Kosmos kennst und auf einmal sind die aber eigentlich eher durch ihr krasses Live-Game irgendwie am Start. Kannst du noch die Zitze?
Ja.
Die da auf der Bühne hatten?
Ja, hab ich gesehen.
Das, allein das und dann irgendwie mit irgendwelchen Regenschirmen und Latexanzügen und ich glaube, das war schon so
Avantgarde-Kunst mit drin auch so gewesen. Haben, glaube ich, gute Leute gehabt immer auch und auch das letzte Video, was hier so ein bisschen eine Reminiszenz ist, finde ich, an die Beastie Boys, die ich übrigens jetzt auf Platz 3 setze. Ich setze jetzt mal kurz die Beastie Boys und ich springe mal weiter.
Wo wir gerade bei deutschem Rap sind, ja, wollen wir mal die Beastie Boys lassen.
Ich muss sagen, ich habe neulich die Beastie Boys Sabotage live bei Letterman gesehen und es hat...
Wie hieß das Album?
Check Your Head oder Ill Communication.
Ill Communication, oh mein
Ja. Gott. Und das ist auch das Album.
Alles aus. Ja. Das war das Krasseste.
Das ist auch meine Nummer 3, Ill Communication, weil ich sagen muss, dass die Beastie Boys auch als eine weiße Hip-Hop-Band in den 80ern, 90ern es geschafft haben.
Und aus dem Punk kam ja vor allem.
Und aus dem Punk kam, ja. Und drei jüdische Wohlstandskinder, glaube ich, auch eigentlich sind. Wenn ich nicht ganz sicher, ob es alle bei allen ist, aber Adam Horowitz, ja, das weiß ich. Und bei Adam Joch, keine Ahnung, aber drei Typen sind, von denen man nie erwartet hätte, dass die so eine, sag ich mal, also, dass die so eine krasse, also, die haben so eine, also, was heißt nicht erwartet? Ich meine damit, die erste Platte, wenn du die noch kennst von denen, mit Fight for Your Right to Party, dieser stumpfe Assi-Sound, den die da hatten, der Rick Rubin produziert hat übrigens.
Ich wollte gerade Rick Rubin sagen, ich habe nur noch gerade ganz, ganz frech nochmal nachgegoogelt, weil ich gucken wollte, weil so viele Ricks...
Rick Rubin hat die erste Platte von denen gemacht, wo Fight for Your Right, die License to Ill heißt die.
Hab ich auch gehört, da war das Flugzeug drauf, ne?
Ja, das war die mit, die habe ich damals gehabt mit No Sleep Till Brooklyn und mit Fight for Your Right to Party und Girls, She's Crafty und Girls,
Girls ist auch
genau,
drauf, ne?
Ja, auch ein, kann man gar nicht, aber Ill Communication war das Album, was ich am meisten gehört habe.
Aber bei Check Your Head waren auch so krasse Hits drauf, ne? Aber mir fällt gerade der eine nicht mehr ein.
Und auf alle Fälle ist MCA jetzt schon, glaube ich, 5-6 Jahre tot, MCA, der mit der rauen Stimme,
ja,
an Krebs gestorben. Und ich muss sagen, dass ich das einen ganz schmerzhaften Verlust finde, weil ich diese Band, die werden nie wieder auftreten natürlich und werden nichts mehr machen. Und diese Band hat einfach, also dieser Typ auch, das war auch so ein bisschen der Kopf der Band, glaube ich, also der, der die so angeführt hat, den habe ich, habe die sehr geliebt, die Band. Und ich habe einen magischen Moment, da habe ich als Ordner, also als Bühnenbauer gearbeitet beim Hurricane.
Als Ordner? Ich dachte schon, du warst richtiger Bouncer Security.
Ja, war ich. Ich habe ich 10 Jahre meines Lebens gemacht. Ja.
Du hast stark
du
abgebaut
kennst meine Geschichte.
Als starker...
Ja, wirklich, das habe ich gemacht von 1991 bis Ordner. 2000. Und da habe ich gearbeitet beim Hurricane Festival. Es muss 2000 gewesen sein oder 2001. Das war eins meiner letzten Jobs. Und da waren Basketball...
Regulären Jobs,
ja. Und dann haben die Beastie Boys Basketball gespielt. Und dann ist der Ball so zu mir geflogen. Das ist eine wahre Geschichte. Habe die mal so angerissen auf geckig, aber es ist eine wahre Geschichte. Und ich nehme den Ball, schmeiß ihn so Adam Joch zu und der schmeißt so... Und auf einmal schmeißen sie mir den Ball auch so zu und ich spiele mit den Beastie Boys. Und dann kam noch ein anderer Ordner dazu, der auch Fan war, also ein anderer Security-Mann.
Sowas von erfunden,
und,
diese Geschichte.
Nein, ich schwöre bei meinem Leben. Und dann haben wir kurz 5 Minuten, weil dann wurde ich gerufen von meinem Chef, Schulz! Habe ich kurz 5 Minuten mit den Beastie Boys auf den Korb Bälle geworfen. Und habe einfach gar nicht mit dem weiter geredet und stand da so und wurde kurz damit, das ist ein kleiner Moment gewesen, den kann man so nicht erzählen, der ist auch nicht so toll, aber damals war ich so Fan und es war was Besonderes für mich. Ich kann wahnsinnig tolle Geschichten erzählen. Ich habe zu diesem Festival gearbeitet mit 1000 Mark André. Das ist mein Kollege, der heißt 1000, kennst du auch nicht, ne? Du kennst unsere Sendung nicht gut, aber ist egal. 1000 Mark André kriegt immer 1000 Mark zu Weihnachten, deswegen heißt er so, ist ein guter Freund von mir, der hat auch diesen Job gemacht.
Immer noch Mark. Der ist richtig hängen geblieben, ne?
Nee, jetzt ist er, heißt er nur noch Dre Dickler. Aber er ist ein super Freund von mir und damals war eine wahnsinnige Geschichte, die ich immer mal erzählen wollte, wenn ich die kurz erzählen darf. Marilyn Manson spielt auf dem Hurricane und der hatte lange, weil er einmal Michael Moore in der Doku was Schlaues gesagt hat, also diesen Ruf, dass er ein schlauer Denker war. Ich bezweifle das sehr, weil der sich irgendwie wie ein Arsch immer
Marilyn Manson jetzt?
Ja, hat sich immer wie ein Arsch aufgeführt, hat wahnsinnig, also ein krasser Typ gewesen und hat letzten Auftritte waren sehr fragwürdig, der ist ziemlich durch, glaube ich, und hat dann eine Wasserflasche, eine volle, in ein Mädchen geworfen, die gerade aus dem Graben gezogen worden. André hat die rausgezogen und genau zwischen die Schulterblätter geworfen, mit voller Wucht. Er wollte sie vielleicht nicht treffen.
In den Rücken rein.
Und André, ist eine wahre Geschichte, zeigt ihm den Mittelfinger und sagt, du Marilyn Manson. Und der hält an den Song an, nimmt das Mikro und sagt, hey, tough guy, what's your problem, tough guy? Und redet mit André. Und André guckt ihn an, er sagt, hey, what's your problem, tough guy? Und die Band hört auf zu spielen. Das wurde in der Zeitung damals sogar berichtet, aber auf eine andere Art und Weise, dass der Fotograf da war. Es war aber André, der es gemacht hat. Und André musste aus dem Graben verschwinden, weil die privaten Securities, die Marilyn Manson mitgenommen haben, versucht haben, ihn zu kriegen und eine reinzuhauen. Deswegen musste André aus dem Graben verschwinden. Ist eine wahre Geschichte. Ich glaube, das war das gleiche oder eins oder ein Festival davor oder danach. Werde ich nie vergessen. Da sind legendäre Geschichten erzählt und passiert, genau. Und
also ich habe nochmal mitbekommen live, dass Henry Rollins, den kennst du ja bestimmt auch noch, dass der irgendwie so Caps von Leuten aus dem Publikum genommen hat, also ein Cap reingespuckt hat und es ihm dann wieder zurückgeworfen
das
hat.
Das war
also
wahrscheinlich
so erniedrigend.
Das muss
Shit
aber zu seiner Black Flag Zeit gewesen sein, ganz früh, als er noch Punk-Sänger war, weil Henry Rollins ist eine lange
Zeit. Ich war auf dem Konzert drauf, also es war bei dem Rollins Band Album mit dem Liar, wo
da war das.
Da war das, also ich glaube, was war das, 93 oder so?
Ja, Liar war 94 von Wahnsinnsplatte.
Wahnsinns Song auch. Auch der Song, unfassbar. Aber das Ding war, dass sein Auftreten auf der Bühne hat ihn so derbe unsympathisch gemacht auf einmal, dass er dachte so, ey, selbst wenn, ne, es gibt ja immer diese Regel, never meet your idol.
Ja, ich mag den sehr gerne eigentlich. Hab auch schon
Geh mal auf ein Konzert mit Cap.
Ich habe ihn oft gesehen. Er macht auch Spoken-Word-Auftritte, die sehr, sehr gut sind, meiner Meinung nach.
Der ist ja Asket, ne?
Asket und lebt alleine ewig, keine Beziehung und sonst was. Hat also schon immer alleine gelebt, will keine Partnerin haben und lebt so sein.
Hat er eine Begründung genannt dafür?
Er hält ihn nur auf und er ist nicht der Typ dafür. Und ich kann das sogar bis zum gewissen...
Das war doch Lady Gaga hat doch auch gemeint, so dass sie da asexuell einfach für den Erfolg.
Es ist manchmal auch im Leben vielleicht besser. Keine Ahnung.
Oh, wow, jetzt auf einmal. That escalated quickly.
Kennst du dieses Meme mit Will Ferrell? Aber es ist ja grundsätzlich so, dass man sagen kann, dass all das Leid, was man so sieht bei Leuten, ne, und so, und denkt man so, wenn man das hinkriegen würde. Aber das ist eine ganz philosophische Frage, die wir in einer anderen Sendung
mal
besprechen.
Und vor allem, es führt uns auch noch weg von Top 3 der großen 5. Genau. Waren wir schon bei Top 3?
Also ja,
bei
ich habe 3 Beastie Boys A Communication.
Krass, Alter. Also mir wäre das gar nicht mehr eingefallen, weil so viele Platten seitdem rauskamen.
Ja.
Dann mache ich es jetzt einfach mal ganz neuzeitlich. Also für mich das beste Album, was dieses Jahr rauskam, amerikanischer Sektor, Big Sean, I Decided, ist glaube ich auch schon Gold gegangen, zumindest in Amerika. Unglaubliches Album, also das ist mehr als ein Album für mich.
Ja.
Hört sich jetzt sehr, sehr groß an und sehr, sehr hängen geblieben, aber es ist wirklich, also ich kann euch das nur ans Herz legen, neben Insomnia. Mein Album, was ja bekanntlich am 30.06. erscheint.
Kann man das eigentlich nur als Box kaufen oder auch als Einzel-CD noch? Gibt's
alles,
was noch?
Also du kannst alle Varianten erwerben.
Ja.
Alles.
Alles noch, ne?
Alles.
Und ohne Box bist du nichts auf dem Hip-Hop-Markt, oder?
Na, sagen wir so, in der Zeit von, wir sind ja jetzt gerade hier auf Spotify, auf dem größten Streaming-Portal, die Leute müssen sich nicht mehr nur die CD kaufen, um die Musik zu hören.
Ja.
Das heißt, du musst den Leuten oder den Hardcore-Fans oder welche, die vielleicht es noch werden wollen, irgendetwas bieten, woran die sich festhalten können. Also wirklich was, wo die was in den Händen haben.
Ja.
Und wir haben ja auch schon davor gequatscht, Musik eher Track-Business. Also die Leute hören eher Playlisten. Ja, es gibt so viel Auswahl, so viele Möglichkeiten, so viele Türen, durch die du gehen kannst, dass die Leute einfach Bock haben, irgendwie wieder was zu haben, an dem sie sich festhalten können.
Ja, ich glaube...
Shirt oder irgendetwas, weißt du, irgendetwas, womit die was anfangen können, was sie sich auch irgendwie hinstellen können und irgendwie als Fan-Altar irgendwie, meinetwegen, gerade die Kids, ne?
يرفع السيف وانت
nie ma Arafata teraz, co wiesz Kiran, bo boją się islamu. Rockefeller, Rothschild i jeszcze kilka kanów. Kto rządzi, kto służy, kto gwałci matkę ziemię. Mass media kłamią, spójrz co dzieje się na niebie. Opady z chemicznych mur spadają na ciebie. Łykasz bzdury, nie dziw się, że nie wiesz.
اعماق العقائد انك القرآن والقرآن في قد ريك شاهد وعليا ندائي
يا حيدر
انت خوفي وابتلاء عند خوفي هو في العين اغترابه وعليا هو في الصدر انتحابه وعليا هو فقد حل العذاب وعلي أظلم الأفق وعلى رزقك ظل الحزن والآه بافتجاع صوب القلب وأبلاه فقدكم فقد عظيم إيه والله وعلي هو في العين اغترابه وعلي هو في الصدر انتحابه
الحكومة توديعك يا شمس المحجة في أليم الرزق إذا بات كل مهجة وعلي وعلى رزقك ظل الحزن والآه بافتجاع صوب القلب وأبلاه فقدكم فقد عظيم إيه والله فقدكم
Who can make the future water progress rest on your body grow fast radical rest so we'll pass these fucking attest
ليس من رزق رزق فيه هام الحق يضرب ليس من حزن كحزن فيه شيب الدين يخضب ليس من رزق كرزق فيه هام الحق يضرب
Eigentlich war die erste Slim Shady noch viel besser. Es geht aber auch gar nicht darum, was immer das Beste ist, sondern was man am meisten gehört hat. Und diese Platte habe ich rauf und runter gehört. Und ich überlege gerade, ob ich die jetzt einfach da mal nehme. Ja, soll ich die nehmen? Fällt mir noch was anderes ein? Sue sagt, ja, nimm die jetzt bitte. Wir wollen nach Hause. Es ist 22:15. Wir werden heute keinen Steakladen mehr finden, Ali. Wir wollen noch was essen kriegen.
Das ist unangenehm, belastend.
Also ich nehme dann mal... Nee, weißt du was? Ich nehme... Jetzt lass mich kurz überlegen. Wir können es ja alles zusammenschneiden in einer sportlichen Variante.
Wir können die ganzen...
Das macht alles Konstantin. Dafür wird das hier sehr, sehr gut bezahlt. Es gibt... Ja, ich nehme die Eminem-Platte jetzt gerade. Well, Without Me war auch der Song, den habe ich, als der rauskam, den habe ich, glaube ich, am Tag 120 Mal gehört. Das hat so gegroovt, das war so geil. Mega gewesen. Andererseits auch noch gut für The Roots, ey. The Roots auch noch eine mega.
Oh, wo, If You're Worried About Me.
Ja.
Wie heißt der Song eigentlich nochmal? Ich weiß es nicht mehr.
Das weiß ich auch nicht.
Das Video.
Aber ich habe eine eigene Hip-Hop-Liste auf Spotify, eine eigene Playlist. Und da gucke ich noch einmal ganz kurz, diese Minute müsst ihr mir noch geben. Da gucke ich noch mal auf Gerappe und so heißt die. Da ist auf Platz 1 kommt gleich Ballern von Ali As, dann Evil von Bones MC, dann Ice Cube, auch mega. Wie konnten wir NWA 100 Miles and Running vergessen eigentlich?
Habe ich gar nicht gehört. Wirklich.
Hast du nicht gehört?
Ja, ich bin oldschool, also was heißt oldschool, aber die... Den ganzen alten Kram habe ich nicht so krass verfolgt.
Hast du Paris gehört? Kennst du Paris noch?
Kenn ich, aber
habe
ich nicht gehört.
The Devil Made Me Do It habe ich auch rauf und runter gehört. The Far Side habe ich gehört. Jesus, RZA, Vinnie Paws, Dan Lesac, Della Soul, Nas, Illmatic ist übrigens auch eine Wahnsinnsplatte. 50 Cent, Get Rich or Die Trying, auch. Auch eine Megaplatte.
Ich fand sogar 50 Cent Before I Self-Destruct. Fand ich super geil. Das fand niemand geil. Aber das war ist eine geile Platte.
Habe ich leider auch nie gehört.
Würde ich jetzt nicht auf Platz 1 wählen. Ich muss mich vor allem entscheiden für Platz 1. Das ist richtig, richtig schwierig. Aber ich glaube, ich nehme jetzt einfach ganz frech T.I. King. Unglaubliches King. Album.
Kenne ich nicht.
T.I. King, unbedingt hören. Alles vorbei. Der beste Beat von Manny Fresh, von Top Back. Alles vorbei.
Okay, dann haben wir nochmal einen Geheimtipp. Ich ziehe mir das rein. Das waren
die großen fünf, definiert von
Ali As
und Schulz.
Ja, das war heute die 50. Ausgabe Fest.
Ich hatte ja noch ein Geschenk zur 50.
Genau,
Sendung.
Genau, und das hast du mir gesagt. Du hast noch einen 16er geschrieben.
Fast ein 16er, ja.
Ich würde ganz kurz nochmal sagen, ja, es tut mir leid für alle, die bis jetzt hier durchgehalten haben und auch, obwohl sie kein Hip-Hop-Fan sind. Ich glaube, wir haben heute die Hip-Hop-Community wieder ein bisschen gegroundet, dass die unsere Sendung hören. Und weil wir haben eine Zeit lang viel über Hip-Hop geredet, dann wieder nicht. Aber nächste Sendung, wie viel haben wir noch vor der Sommerpause zu? 3 Sendungen haben wir noch. Oder 2. 2 Sendungen noch, dann ist Sommerpause und dann melden wir uns Ende August zurück. Aber nächste Woche ist Jan wieder da und wenn ich nach Köln fliegen muss mit dem Privatflugzeug, das würde ich dann machen für ihn. Aber vielen Dank, dass du unser Gast warst erstmal.
Ja, vielen Dank, dass ich da war.
Viel Glück mit Insomnia, deiner neuen Platte. Nächsten Freitag erscheint, ja?
Jawohl, 30.06.
30.06. ist Insomnia-Tag. Und dann ist die Trilogie abgeschlossen, ne?
Dann ist die Trilogie vollständig und dann... geht's weiter.
Und du hast zur 50. Sendung, Jan kann es nicht hören, der hört sich die Sendung natürlich an, hast du einen 16er gebildet?
Also die Münchner sagen, ein kleines Schmankerl vorbereitet.
Muss ich irgendwie so machen dabei?
Besser nicht, okay. Nein, Spaß. Kannst du gerne, also, ich fange jetzt einfach mal an, okay, ja. Yo. Ich rap unglaublich bei Fest und Flauschig, während Olli auf den Rack-Knopf draufklickt. Ansonsten konsumiere ich im Ghetto Rauschgift, so wie Allmanns ihren Mettwurstaufstrich. Jan, wie ist in Köln denn die Wetteraussicht? Eure Zukunft sieht glänzend aus wie ein Techno-Outfit. Gratulation zu der 50. Show mit dem Rapper im Bayern-München-Trikot. Ich wünsche euch Millionen von Spotify-Streams und mir das Geld, was ihr mit dem Podcast verdient. Denn im Pop-Business gibt's keine Jobgarantien. Man endet bankrott auf den Knien mit Loch in den Jeans, wie man an unserem Bobbele sieht. Doch ich gebe ihm Hoffnung durch Tweets und schick ihm einen lustigen Cosby als Meme. Der war eigentlich für Jan, mega, weil er mir auf Twitter folgt und weiß, wie oft ich Bill Cosby
poste. Vielen Dank,
pose.
Mega. Ich Rauschgift fest und flauschig. Sehr, ich habe auch schon was mit fest und flauschig gehabt. Sehr, sehr gut. Ali As, das war krass. Dass du unser Gast warst, finde ich derbe hart. Jetzt kommt noch von mir ein kleiner Freestyle. Wie geil, dass du da warst. Ich kann das nicht ganz so gut. Mir fehlt der Mut, richtig aus mir rauszukommen. Mir wurde vor Jahren schon die Würde genommen. Jetzt sitze ich hier mit dir, 11:45. Auf 12 reibt sich gar nichts. Das war nichts mit meinem kleinen Freestyle. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war Ali As, heute unser Gast. In unserer Sendung hier, fest und flauschig. Mehr brauche ich zum Leben nicht. Dankeschön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
Peace.